Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Willkommen. Ich finde es schön, dass ihr alle da seid. Wir machen heute die drei alten Schachteln. Und jeder, der in der, und jede, die in der Schule aufgepasst hat, zählt 1, 2, 3, 4. Tada! Da haben wir uns im Titel ein bisschen vertan. Nein. Das ist ein Konzert.
Die Schachteln 2.0. Wir haben ja schon einen.
Ach ja, okay, cool, die drei alten Schachteln 2.0. Das Konzept hat sich um eine Person erweitert, was ich ganz super finde. Und ich fange jetzt mal, das macht mich nervös, dass die Tür offen ist. Ja, das wäre echt nett. Lady, Mädchen. Wunderbar. Gut. Also, ich fange mal an. Ich bin Ricarda. Ich bin Teil vom Lesbennetzwerk Hamburg. Das Lesbennetzwerk Hamburg hat den Hamburg Pride Award gewonnen. Leider habe ich das Stück nicht mehr hier. Das ist jetzt leider, wir sind ja ein Verein mit mehreren Geschichten. So, der ist jetzt, glaube ich, gerade bei Lesben und Kirche, weil die eine Veranstaltung am Donnerstag haben. Also mein Name ist Ricarda, ich komme von Verdi. So, und dann haben wir hier Cornelia, Daniel, Sabrina und allen sehr bekannt, momentan sehr großflächig in der Stadt zu sehen. Jetzt muss ich aufpassen. Ellie?
Nein.
Eli?
Nein.
Okay, gut.
Letzte Chance.
Eli. Wunderbar, Eli, genau. So, und das sind also unsere drei ProtagonistInnen. Oh Gott. So viel zum Thema, wir können nicht aufpassen in der Schule. Unsere vier ProtagonistInnen. Ich habe gerade schon Veranstaltungen gemacht, deshalb bin ich ein bisschen aufgeregt und habe ja schon zwei Kaffee. Ich bitte dich zu entschuldigen. So, wir haben nur ein Mikro, das macht mich ein bisschen nervös. Aber ich fange jetzt einfach mal ganz locker an und reiche das Mikro von einer Person zur nächsten. Und es wäre total super, wenn ihr euch mal kurz selbst vorstellt. Und ich beginne mit einer Eingangsfrage. Und zwar gerade bei dir, wie ist dein derzeitiges Pronomen?
Hallo zusammen, mein Pronomen ist er momentan. Ich verwende auch männliche Formen grundsätzlich. Ich bin aber sehr geehrt, eine alte Schachtel zu sein. Ich war letztes Jahr eher im Publikum dabei. Ich bin zwar vergleichsweise jung, aber habe eine bewegte Transitionsgeschichte gehabt und deswegen bin ich eine alte Schachtel. Ehrenhalber, würde ich sagen.
Ja, ich bin Sabrina. Ich bin jetzt gerade 63 geworden. Ne? Hätte keiner gedacht mit HIV, dass man so alt wird, das ist so schön. Und erzähle auch ein bisschen aus dem letzten Jahrtausend, sage ich mal, als meine Glanzzeit war und ich überall getanzt und gestrippt und animiert habe, weil es blieb ja nichts anderes übrig, wenn man so war wie ich oder ist wie ich zu dieser Zeit, dass man ins Nachtleben musste, weil sei denn du hast reiche Eltern gehabt, die dir einen Schulladen eingerichtet haben oder irgendwas. Du musstest ja ins Nachtleben rein. Aber ich erzähle schon wieder zu viel, glaube ich.
Ah, jetzt nach dem anderen.
Und gib mal weiter.
Jo, ich bin Daniel, meine Pronomen sind Daniel und er. Und ich bin fast 52, genau. Ich muss kurz nachrechnen.
Ja, ich bin Cornelia, mein Pronomen ist sie. Und ich bin 60 Jahre alt. Ich bin bei den Grünen habe ich jetzt Post letzte Woche von die Grünen 60 Plus bekommen und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich bekomme ja gerne Post von meiner Partei, aber ich habe mich in dem Moment doch wirklich ein bisschen erschrocken. Es ist jetzt die Wahrheit geworden. Ja, die drei alten Schachteln, die Ursprungsveranstaltung ist schon irre lange her, Andrea, Sabrina und ich. Und hat sich ein bisschen gemausert und nachdem ich in diesem Jahr schon wahnsinnig viel Kritik gehört habe, warum wir denn drei beibehalten, habe ich mich breitschlagen lassen, dass wir im nächsten Jahr dann sagen, die alten Schachteln, alles gut, dann sind wir da vielleicht alle ein bisschen entspannter. Tatsächlich ging es immer darum, dass wir Geschichten oder Geschichte lebendig machen wollen. Wir haben eine unterschiedliche Lebenserwartung hier wahrscheinlich. Und möglicherweise, ich weiß es nicht genau, und wir wollen, dass ein bisschen Transgeschichte weitergegeben wird an die nächste Generation, auch ein bisschen mit der Hoffnung, dass die nächste Generation den Faden aufnimmt, den wir gesponnen haben und die auch die Generation vor uns gesponnen hat und ihn weiterspinnt. Also dass unsere Geschichte verschwindet, wir verschwinden, wir sind sowieso unsichtbar, wir sollen nicht existieren. das erleben wir in der Diskussion, die wir im Moment im Kontext des Dyke-Marsches haben. Wer da alles nicht dran teilnehmen darf, wir dürfen sowieso nicht dran teilnehmen. Und das ist ein Faden, der sich durch Transleben spinnt für unser ganzes Leben, dass wir nicht existieren sollen, uns gibt es nicht. Und deshalb wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es uns sehr wohl gibt, dass wir eine Geschichte haben und dass wir euch und der nächsten Generation ein bisschen von unserer Geschichte weitergeben. Jetzt habe ich aber ganz viel erzählt. Ich gebe das Mikrofon mal weiter.
Bitte zurück an Ricardo.
Okay, das wird lustig heute.
Ja.
Ein Mikro, ah. Ja. Da kommt noch jemand. Findest du einen Platz? Ansonsten da hinten ist noch Platz, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist noch Platz. Genau. Wunderbar. Ja, also, ich muss das nochmal kurz klären. Nachdem nun alle ihr... Hast du dein Alter verraten?
Muss ich das denn?
Ja.
Ja.
Ich bin gerade 30 geworden.
Yeah. Genau. Also, eine Generation und noch ein paar mehr. Ich bin 51, ist aber eigentlich nicht wirklich relevant, weil ich bin die Cis-Lesbe-Sternchen hier und das seid ihr ja alles nicht. Ne? Nichts cis. So, wir sind hier einfach, weil wir eine Trans-Veranstaltung machen. Und in dem Fall sogar auch eine Die-Trans-Veranstaltung. So. Das finde ich jetzt als erstes mal wichtig. So. Aber deshalb seid ihr auch, glaube ich, alle hier, oder? Genau, wunderbar. So, und das war natürlich Ironie von dir eben gerade, dass du nicht auf dem Dyke-Marsch sein darfst. Ne?
Ja, ja.
Gut, okay, also für den Fall, dass ich es nicht verstanden habe, natürlich war das ironisch gemeint. Weil das Lesben-Netzwerk diesen Dyke-Marsch organisiert und wir natürlich total trans-inklusiv sind, nicht exklusiv. Und wir lassen Tessa Ganserer sprechen und werden dafür gerade auf den sozialen Medien gehasst. Aber okay. Und obwohl, man muss das mal kurz anders erwähnen, wir haben nicht nur gehasst, sondern die haben sogar die Bild-Zeitung auf den Plan gerufen, weil die haben tatsächlich irgendwie um 11 Uhr eine Anfrage geschickt, dass wir bitte Stellung beziehen sollen. Und sie hatten eine Deadline bis 3 Uhr. Wir haben nicht geantwortet, werden wir auch nicht. So, gut, aber jetzt würde ich gerne mal anfangen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich fange mal an mit, warum, glaubst du, wurdest du eingeladen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, ich habe dich ja nicht umsonst nach deinem Pronomen gefragt, weil du bist ja She's in Transition. Das ist das, was ich im Kopf habe über dich. So, und ich weiß auch, du hast da einiges zu erzählen. Du bist also die neue Generation. Und das ist die aussterbende Generation.
Im Leben.
Ihr wisst, wie ich das meine, hoffe ich.
Ja.
Wir sind ganz gefasst.
Genau. Erzähl doch mal.
Ich hatte mein Coming-out im Jahr 2011. Das war tatsächlich erst vor 11 Jahren, aber es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit inzwischen. Und in dieser Zeit war das Thema transmedial noch nicht so präsent. Das war ein kleines Nischenthema. Ich konnte zwar schon so Infos über die Transition im Internet finden, aber es gab eine Sache nicht, und zwar Stimmen, die sich in der heutigen Form tatsächlich so negativ über Transpersonen und über Transrechte äußern. Manche von ihnen behaupten, dass die junge Generation von lesbischen, bisexuellen oder gender non-conforming Frauen, also Mädchen, die halt nicht dem klassischen Bild von gesellschaftlich vorgeschriebener Weiblichkeit entsprechen, dass diese jungen Leute jetzt davon hören, dass es Transpersonen gibt und alle plötzlich trans sein wollen. Zum Beispiel, weil es das Patriarchat immer noch gibt und es vorteilhafter sei, als Mann zu leben und, und. Das sind natürlich alles irgendwelche Scheinargumente, denn natürlich wissen ganz viele von uns auch aus eigener Erfahrung, also von uns, sage ich, Publikum, von uns sowieso, weil wir sicher trans sind, von euch weiß ich das nicht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Transpersonen es nach wie vor sehr, sehr schwer haben. Sprich, kein Mensch würde freiwillig eine Transperson einfach so aus Spaß werden. Das ist natürlich kompletter Irrsinn. Ich selber bin ein sogenannter Detransitioner. Was ist eine Detransition? Wenn ein Mensch eine Transition in eine bestimmte Richtung macht, in meinem Fall war das von Frau zu Mann gewissermaßen, und danach entweder die Transition abbricht oder ein Stück weit den Weg zurückgeht, dann wird diese Person als Detransitioner bezeichnet und dieser Vorgang ist eine Detransition, also einen Abbruch oder eine Umkehr. So, das ist die allereinfachste Definition. Natürlich gibt es Menschen, die nehmen keine Hormone mehr, sind aber trotzdem trans, etc., etc. Das ist alles eine persönliche Ermessenssache. In meinem Fall war das so, ich hatte tatsächlich eine Art Sinneswandel. Das war 2016 ungefähr. Ich outete mich als nicht-binär. Also ich verortete mich dann so zwischen den Geschlechtern, nachdem ich ein paar Jahre lang als Transmann gelebt hatte und damit eigentlich auch recht zufrieden war. Und danach ging ich den Weg zumindest ein Stück weit zurück. Also ich hatte danach wieder eine Zeit, wo ich als Frau lebte. Ich hatte zwar das Label Trans immer noch für mich beansprucht. Ich habe nicht gesagt, ich bin wieder cis und ich will damit nichts zu tun haben oder so, sondern ich habe immer noch gesagt, ja, dieser nicht-binäre Teil, auch der männliche Anteil in mir, der ist noch da, aber ich bin wieder eine Frau. So, das war mein Ding. Ich hätte damit auch einfach glücklich, still, zufrieden leben können, aber ungefähr um das Jahr 2020 wurde im deutschsprachigen Raum verstärkt eben dieses Argument, es gäbe ja Menschen, die diese Detransition machen, gegen Transrechte ausgenutzt. Also das fing an mit zum Beispiel einem recht bekannten Emma-Artikel, dann gab es einige größere Tageszeitungen, die sich eigentlich ja als gemäßigt bezeichnen würden, aber doch immer wieder transfeindliche Artikel veröffentlichen, haben das aufgegriffen. Von rechter oder sehr konservativer Seite kam da unter anderem auch Backlash, also die haben dieses Thema auch dann für sich entdeckt sozusagen, und es wird immer also diese Warnung ausgesprochen, je bekannter das Phänomen Trans ist, desto gefährlicher ist es für unsere Jugend, die wird verführt. Also das sind alles Formulierungen, die kennen wir auch schon von früher. In diesem Zusammenhang ist es aber so, dass vermeintlich das Versprechen als Transperson irgendwie cooler zu sein oder was auch immer, so verlockend sein soll für gerade junge Mädchen, die eben ansonsten vielleicht einfach Lesben geworden wären. In den Augen dieser Leute wäre ich wahrscheinlich eine selbsthassende Lesbe. Also ich bin eine Person, der bei Geburt das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde. Ich habe eine Partnerin, mit der ich jetzt verlobt bin. Das heißt, was würde mich denn jetzt überhaupt noch daran stören, als Lesbe zu leben? Rein gar nichts, aber ich lebe wieder als Mann. Nicht, weil ich das Patriarchat austricksen möchte, denn als Transperson habe ich es immer noch schwer. Das weiß ich, das wird sich auch niemals ändern, selbst wenn ich einen Bart hätte oder sehr maskulin auftreten würde. Fakt ist aber, ich konnte diesen männlichen Teil von mir nicht vergessen. Und in meiner jetzigen Lebensphase habe ich beschlossen, sozial doch wieder eher als Mann zu leben. Wenn ich das auf einen ganz kurzen Satz bringen möchte, sage ich von mir selbst, ich bin eine Frau und ein Mann. Ich bin beides. Und ich möchte im Prinzip mit meiner recht komplexen Geschichte, also vorhin nochmal in die andere Richtung zurück und so weiter, eigentlich zeigen, Nicht-Binarität, geschlechtliche Fluidität, also die Möglichkeit auch mal zu schwanken geschlechtlich und so weiter, das ist nicht etwas Erfundenes, das ist kein cooler Trend für junge Leute, sondern das ist einfach für manche Menschen die Art, wie sie ihre Transition einfach erleben und wie sie ihr Geschlecht erleben. Mit stolzen 30 Jahren. Ne? Genau. Also das ist sozusagen meine Geschichte. Eine relativ junge Vergangenheit, aber...
Ja, ich finde es schon ganz schön spannend, wie viele Menschen es doch mittlerweile auf der Welt gibt, die sich mehr Sorgen über mein Geschlechtsteil machen als ich selbst. Ja. Und das habe ich in der Form eigentlich nie erlebt. Seit 2 Jahren erlebe ich das. Auch dass ich als Transfrau an, ich bin eine Frau, verdammt nochmal, ich habe mich mit 30 operieren lassen. Es dauerte so lange, weil ich auch HIV habe. Und in Deutschland, ich zu dieser Zeit keiner mehr operiert habe, ich bin da wirklich durch die Hölle gegangen. Aber ich habe es geschafft, innerhalb von einer Woche zum Sozialgericht zu gehen und meine Ängste und meine Nöte und mein Wollen auch klar zu machen. Und dann durfte ich nach London fliegen. Das erzähle ich aber gleich noch. Was mich so nervt an der ganzen Sache im Moment, dass es wirklich TERFs gibt, dass es Frauen gibt, Männer gibt, Menschen gibt, die einfach mir das Frausein wegnehmen. Ich habe das nicht umsonst gemacht und ich bin mit einer Geburtsurkunde mittlerweile eine Frau und möchte das auch so haben. Und seit 2 Jahren gibt es Krieg hier, dass ich beleidigt werde, auch auf der Straße schon und solche Sachen. Das ist mir früher nie passiert, nicht mal auf dem Kiez und nicht mal im Nachtleben. Und das ist deshalb sitzen wir auch heute wieder hier, und um das einfach klarzustellen, das geht so nicht. Natürlich gibt es Transmen und ich weiß auch, wer ich bin, wie ich auf die Welt gekommen bin. Das ist gar nicht das Thema. Aber dass ich jetzt nach einer Operation nach 30 Jahren plötzlich wieder gesagt, ich bin eine Transfrau, das finde ich nicht gut. Also für mich jetzt, für mich persönlich jetzt. Ne? Und ja.
Ja, gut, dass du das ansprichst, weil ich dich auch schon ein bisschen was länger kenne, also so ein paar Jahre, und ich tatsächlich erst seit dem letzten Jahr, seitdem diese 3 alten Schachteln, das überhaupt geschnallt habe, dass du eine Transfrau bist. Das habe ich vorher nie in Frage gestellt. So, also ich kannte dich ewig irgendwie, und dann erst, als du auf dem Podium saßt und ich da, ach so, also ne, irgendwie,
es ist mittlerweile wieder ein Politikum irgendwie, aber es war vorher für mich nicht ersichtlich und auch nicht relevant, so irgendwie. Jetzt ist es natürlich gerade relevant, deshalb bist du ja hier.
Ja, und das ist es eben. Und in meinem Umfeld bin ich Sabrina und es hat nie jemand nach meiner... Und wir haben natürlich miteinander geredet, Leute, wie hast du das gemacht und wie ist das? Und man erzählt über sein Leben. Und ich habe auch mit einem Buch mitgeschrieben und alles Mögliche gemacht. Aber dass das so extrem wird, dass man mir das Frausein einfach streitig machen will und von Leuten, die ich gar nicht kenne, die ich noch nie gesehen habe, das ist schon spannend. Und dagegen wehre ich mich.
Sind das offizielle Stellen oder ist das im Alltagsleben?
Im Alltagsleben gar nicht, weil ich in meinem Umfeld einfach Sabrina bin und natürlich rede ich drüber und wir reden. Und die mir dann auch sagen, du bist dran. Ich kenne aber auch Olivia Jones, ne? Hallo. Damit möchte ich auch nicht verglichen. Olivia ist toll und auch Transmenschen und jeder Einzelne ist ein Mensch und hat sein Geschlecht. Millionen. Wir können das ja auch mal so machen, wir können ja unser Geschlechtsteil fotografieren lassen und den Pass reintun. Vielleicht kommen wir dann weiter. Vielleicht keine Gesichter mehr und Mann und Frau weg, einfach weg. Und dieses Diverse, das Dritte, das bringt ja diese Schubladen. Und wir machen im Moment wieder Schubladen, finde ich. Es gibt so viele Geschlechter mittlerweile, dass ich da auch manchmal nicht mehr durchstecke. Das ist nicht böse gemeint. Es gibt die Menschen und die soll es auch geben. Und ich finde das toll, Vielfalt. Und ich finde sowas... ist wichtig für eine Gesellschaft, dass Vielfalt da ist. Nicht nur eine braune Kacke, sondern Vielfalt. Vielfältige Menschen, jeder nach seiner Fasson zu leben. Aber bitte sprecht den Leuten das doch nicht ab und steckt die in den Schubladen. Da machen wir doch genau dasselbe wie andere auch, wie die heteronormative Gesellschaft, die auch Menschen in Schubladen steckt. Und das ist für mich ist das neu und das... kommt ja auch alles zusammen, ne? Ob es Putin, Trump war, alles dieses Niedermachen von Minderheiten, das kenne ich nicht. Ich habe von den 80ern bis jetzt eigentlich so gelebt, frei. Ich bin nie ausgegrenzt worden oder verdroschen worden oder angemacht worden. Das passiert die letzte Zeit und das ist nicht gut. Das tut mir nicht gut und mit 63 möchte ich meine Würde, die habe ich mir erarbeitet. Und Gott verdammt nochmal, wo ich hingeschissen habe im Leben, das habe ich schon öfters gesagt, dann müssen andere erstmal riechen. Ja?
Daniel, bitte.
Daniel, du. Ich weiß gar nicht, ob das an ist.
Das ist an.
Redet.
Na, man hört mich ja auch.
Ja, also ich hatte mein Coming Out so 2012 mein erster Weg führte in ein Forum für Transmänner, das FDM-Portal, das kennen viele von euch auch. Und da ging es also auf den ersten Blick zumindest ziemlich binär zu. Und ich dachte, ja tatsächlich, ich muss halt so und so männlich sein und so las ich das da auch. Also da stand drin, wie man als Mann friert, also so und nicht so. Und... und was weiß ich, wie man seine Zigarette zu halten hat und sonst irgendwas. Und ich habe am Anfang tatsächlich also gedacht, okay, jetzt musst du also so, was weiß ich, irgendwie Eier kratzen mit breiten Beinen in deiner Gegend rumsitzen. Genau, mit Rollstuhl geht das überhaupt nicht, mit Makazin machen. Ja, ich müsste das. Und so wurde mir das auch von außen zugetragen. Also, Meine Söhne haben damals bei mir gelebt, die waren 16 und 18 und wenn die mal nicht, die waren in der Pubertät, genau wie ich übrigens zu dem Zeitpunkt, wenn die nicht gehört haben, dann kamen Leute zu mir und gesagt, dann schlag mal auf den Tisch, du willst doch schließlich ein Mann sein. Und das waren Dinge, die mich dann auch sehr überfordert haben. Also wo ich dachte, jetzt warst du jahrelang, 45 Jahre lang, hast du wie die eine Rolle erfüllt, du warst Tochter, du warst Mädchen, du warst Schwester, du warst Eltern, Mutter warst du irgendwann, Ehefrau warst du, Cousine und alles Mögliche und jetzt musst du wieder irgendwie eine Rolle erfüllen, jetzt musst du Mann sein, jetzt musst du Vater sein, jetzt musst du mit der Faust auf den Tisch hauen und all solche Sachen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich begriffen habe und dass es eben noch so viel mehr gibt. Also das Geschlecht doch so viel mehr beinhaltet und dass auch mein eigenes Geschlecht so viel mehr beinhaltet, als nur Mann zu sein. Also in erster Linie möchte ich Daniel sein, Deshalb ist es mir auch wichtig, dass, also das, da musste ich auch erstmal hinkommen, dass mein Pronomen, also wenn ich meine Pronomen nenne, Daniel noch vor er steht. Eine ganze Weile sagte ich er und Daniel. Und für mich war es schon, Hauptsache nicht sie, das ist schwierig für mich. Das ist mir eben schon wichtig, dass ich eben auch jetzt, ja ich selbst sein kann. Und es werden eben viele Anforderungen an eingestellt. Und so eine Detransition, also man fragt sich ja auch, wo fängt so eine Detransition überhaupt an? Also beginnt eine Detransition, wenn man medizinische Maßnahmen stoppt oder rückgängig macht? Oder ist eine Detransition vielleicht auch schon das Begreifen, dass Geschlecht viel, viel mehr ist? Ich glaube inzwischen tatsächlich, dass die Detransition genauso vielfältig ist wie, und auch Transition. Transition und Detransition so vielfältig ist wie Geschlecht überhaupt. Und vielleicht bräuchten wir den ganzen Kram nicht mehr, wenn wir alle mal verstünden, dass wir eben doch auch vielfältig in unserer Geschlechtlichkeit sind. Also dass wir viel mehr sind als das, was man uns begreiflich macht. Und dass wir irgendwie offiziell laut Ausweis oder sonst irgendwas oder Gutachten, in denen ja das alles gut beschrieben steht, leben dürfen.
Das sind gar keine so einfachen Fragen, die ihr heute hier auf dem Zettel habt.
Kurze Selbstdarstellung.
Göttin.
Wollt ihr noch mal kurz darauf zurück?
Ach so, du wolltest auch noch was sagen. Ich bin 1984 transitioniert, habe damit angefangen. Das war im Prinzip wie heute auch. Dir werden die Hormone nicht hinterhergeschmissen, egal in welchem Setting du bist. Egal, was die Emma dazu schreibt. Egal, wie alt du bist. Das gibt es einfach nirgendwo, sondern im Gegenteil. Du musst immer durchs Gatekeeping gehen. Hier in Deutschland ist das so. Außer du organisierst dir die Hormone irgendwie über das Internet. Das geht zwar auch, aber das muss man auch können, da brauchst du die finanziellen Quellen zu, du kannst zumindest minderjährig, ist das nicht so einfach. Und und habe einen schwierigen Weg gelebt, also für mich, ich kenne die Zeit ja noch vor dem TSG, also ich wusste, dass ich ein Mädchen bin, schon lange bevor es das TSG gab, und für mich war Sexarbeit sozusagen das, was mir bevorstand. Ich ging aufs Gymnasium und wusste, dass ich werde kein Abitur machen. Das werde ich nicht schaffen. Und aber vielleicht doch nochmal eine Anekdote, weil das Thema alte Schachtel ist ja, was habe ich erlebt und Transition. Du hast gesagt 10 Jahre, ich würde immer sagen 5 Jahre. Aber gut, zwei Transitionen sind dann 10 Jahre. Also eine Transition kostet 5 Jahre, finde ich, Lebenszeit. Und das macht älter. Also wenn ich die 11-jährigen, die 12-jährigen Kids oder auch 14-jährigen Kids sehe, die schon sozial transitioniert sind, die sind unglaublich alt, diese Kinder. Also was die schon alles erlebt haben, das haut mich manchmal echt vom Hocker. Also so. Nein, aber ich wollte so ein bisschen ins Anekdotische kommen. Ich will jetzt gar nicht so die schwierigen Sachen sagen. Also für mich war eine spannende Frage, was für eine Frau bin ich? Das wusste ich ja nicht, so viele Erfahrungen hatte ich nicht. Und das wollte ich unbedingt rausfinden und habe deshalb habe ich lange Zeit Trennungsgruppen für Frauen gemacht. Erst habe ich selber daran teilgenommen und später habe ich sie dann organisiert. Also ich möchte fast sagen, 5 Jahre hintereinander habe ich Selbsthilfegruppen für Frauen gemacht. Wer das kennt im, wie hieß das, Bürgerladen, oh Gott, das wurde nicht gegendert damals, Bürgerladen, Amstel oder irgendwie so hieß das Ding. Da habe ich das gemacht und habe einmal in der Woche oder 14-tägig mit anderen Frauen zusammengesetzt und wir haben uns über unsere Trennungsprobleme unterhalten. Und das Spannende, was ich erlebt habe, war, dass da eine Menge Frauen saßen, die viel männlicher waren als ich. Und zwar sehr viel männlicher, als ich je in meinem Leben gewesen bin. Das hat mich dazu gebracht, über Geschlechterrollen nachzudenken und Gender Expression nachzudenken und über meine eigene Geschlechtlichkeit nachzudenken und wie ich die angehe. Und tatsächlich ist es so, dass mir diese Frauengruppen ermöglicht haben, mich als Frau zu emanzipieren. Selbstständiger zu sein, zu meinen männlichen Seiten zu stehen. Ich habe zum Beispiel, was ich als Mädchen, als kleines Mädchen nie gemacht habe, weil brutaler Männersport, ich habe nie Fußball gespielt, ich habe da so eine ganz klassische Transmädchen-Sozialisation hingelegt und habe dann danach Fußball gespielt, in einer Männermannschaft auch noch erschreckenderweise als einzige Frau. In so einer Freizeitkickermannschaft. So, und
hilflos vor dem Tor.
Ja. Und wir haben es im St. Pauli-Turnier mal irgendwie auf einen hart erkämpften 5. Platz geschafft.
An 6 Mannschaften?
nee, es waren ein paar mehr. Da kennst du St. Pauli aber schlecht. Insofern, ich würde mich immer es ist so, es ist naiv zu glauben, dass in unserer Zeit irgendwie ein binäres Modell vorherrschend gewesen wäre oder transbinär gewesen wäre, sondern Transleben waren so nicht binär wie heute auch. Also wir waren alle so trans, wie wir alle trans waren, wie heute Menschen auch trans sind. Die haben transitioniert und detransitioniert, das ging da munter durcheinander. Damals wurde das nicht so skandalisiert, oh, ich bin detransitioniert, sondern die lebten dann einfach irgendwie anders. Ne? Die lebten als Jungs weiter oder als Mädchen oder wie auch immer. Also das war dann eben so. Also die Dynamik, die wir heute mit Transleben haben, diese Art der Kategorisierung, auch die Art, wie das skandalisiert wird, das gab es damals in dieser Form nicht. Aber die Transleben waren total bunt. Und insofern, finde ich, hat sich da so wahnsinnig viel nicht geändert. Selbst wenn ich für mich immer in Anspruch nehmen würde, ich wäre streng binär. Und ich weiß nicht, wie ich gedacht hätte, wenn ich da wirklich eine offenere Perspektive gehabt hätte. Aber heute habe ich mich ganz gut mit der Binarität einsortiert.
Genau, also Cornelia ist die binäre Geschichte und wenn wir ja nette Anekdoten oder lustige Anekdoten erzählen, dann würde ich zu Sabrina nochmal kommen. Du hast es vorhin angedeutet, also du bist HIV-positiv schon seit 1000 Jahren.
Ich sag jetzt mal. Ihr wisst das doch, Mensch.
Nein?
Ja, ich denke da nicht mehr. Ich hatte sogar letztens Probleme, ich habe da wirklich 5 Minuten gesessen, ich kannte meinen früheren Jungsnamen nicht mehr.
Du hast dein Deadname vergessen, toll. Das ist schon mal super. Genau, also insofern. Genau, meine Frage zielt so ein bisschen darauf, erzähl uns ein bisschen von deiner Transition, so zum Beispiel, wie das so früher war, so vor dem TSG und was du so gemacht hast. Also, es gibt nämlich lustige Geschichten dazu.
Ich kenne den CSG auch erst seit 10-12 Jahren. Vorher
hat das mich TSG.
TSG. TSG hat mich auch nicht viel berührt. Ich musste auch nur einmal, glaube ich, zu Dr. Pfefflin und um einen Attest zu gehen, 2 Jahre. Ich hatte damit nicht viel Probleme. Das Einzige, was er wissen wollte zur Operation, Sie kennen doch auch Frauen, wenn man keinen Orgasmus kriegen soll. Ich sage, ich kenne so viele normale Frauen, die noch nie was vom Orgasmus gehört haben, die leben auch noch und existieren. Also das ist für mich eben. Für mich war wichtig, dass der Schnitzel weg war. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich mit 3 Jahren vorm Spiegel gestanden habe mit einer Schere und wollte das Dingelchen abschneiden. Und ich habe mir da auch, ich komme aus dem Westerwald, wo es noch Hexenverbrennungen gibt. Also da auf dem Dorf mit 300 Einwohnern, da weiß auch jeder, was er tut. Und ich war immer ein bisschen nicht ausgegrenzt, sondern ich war alleine, weil ich habe mit den Mädchen gespielt. Ich wollte auch wir haben auch Karneval da gefeiert. Ich wollte nicht mal die Prinzessin sein, ich wollte gleich Königin sein. Ne? Und das habe ich auch durchgezogen. Ne? Das habe ich immer durchgezogen. Also mein Leben, was ich wollte, was ich mir vorgestellt habe, das habe ich immer durchgezogen. Egal, ob das mein Vater war, der mich auch zum Fußball spielen. Ich habe meistens mit den Jungs geduscht und dann war es das. Mehr habe ich es nicht gemacht. Also auf dem Fußballfeld bin ich nicht gewesen. Und auch so Sachen wie ein Junge heult nicht. Ne? Ich habe geflennt, ich war immer ein Mädchen, ich kenne das gar nicht anders, weil immer mein Ziel war, du willst das nicht haben. Und ich habe es ja auch dann irgendwann geschafft und ich bin auch bis heute, habe ich das nicht einmal bereut.
Das ist auch ganz wichtig. Und ich sage auch vielen, überlegt euch das und auch genau. Und vielleicht ändert sich das auch irgendwann. Aber bei mir ist es, ich bin glücklich damit.
Nimm das Mikro.
Ich bin aus der Operation in London aufgewacht und sage, ist er weg? Und ja, ist nach innen gesetzt. Alles ist ja ein bisschen anders. Ne? Ja, wie gesagt, ich komme aus dem Westerwald und ich habe nie von Transfrauen, Transmännern was gehört. Ich habe immer weiblich gefühlt. Und bin dann auch irgendwann mit 16, 17, dadurch, dass ich auch eine scheiß Familie hatte, also ein bisschen gewalttätig, auch von zu Hause weggelaufen und kam dann irgendwann mit 17 nach Hamburg und sah das erste Mal hier im Kreuzweg, da war das alte Pulverfass noch, mit Herrn Figoleas und mit seinem Vater noch, mit dem hatte ich ein Techtelmechtel, und hatte auch eine Wohnung von ihm und er war mein Sugar Daddy. Und habe das erste Mal Frauen gesehen, die nachher ihr Bild gezeigt haben, aber es waren Frauen, die sagten, oh, hier bist du richtig. Habe ich das erste Mal gesehen, du bist nicht alleine auf der Welt. Das war für mich so eine Erleichterung, dass ich Brasilianerinnen gesehen habe, Thailänderinnen, deutsche Frauen, Angie Stardust kennengelernt habe, die Älteren kennen die bestimmt noch, die tollste Stimme hatte. Ja, natürlich. Und die mich auch unterstützt haben. Und Hormone gab es dann auf dem Kiez. Dann bist du entweder zum Doktor gegangen, hast da 5 Mark bezahlt und er hat dir dann so eine Spritze in den Arsch gejagt, hat auch nicht gefragt, warum und weshalb, sondern rein damit und gut war. Aber auch nicht gefragt, was gewirkt. Du kriegst da drin, die kriegte ich dann auch. Wurde auch dann mit 17 von der Polizei einmal hier erwischt und nach Hause gebracht, musste dann wieder zur Schule und der Direktor hat mich wirklich, weil ich dann schon Brüste hatte, von der Schule geschmissen. Das war zu der Zeit so. Und hast dann gesagt, das ist dann in Ordnung. Mit meinem Vater hatte ich nicht mehr viel zu tun und habe so schnell versucht, wieder nach Hamburg zu kommen. Und habe dann hier in Hamburg, dadurch, ich musste ja auch überleben, auf dem Kiez gearbeitet und habe mit 17 schon minderjährig auf der großen Freiheit im Eve, im Safari und in noch ein paar Läden Striptease gemacht und eine Sargshow. Es hat keiner nach Papieren gefragt, du warst nicht angemeldet. Hast aber 250 Mark nachts gekriegt und das war, finde ich, viel Geld. Viel, viel Geld. Und damit hat man sich abgefunden und hat dann gelebt. Von heute auf morgen und unter den Transfrauen eine große Gemeinschaft, die sich nach gerade Südamerikanerinnen und Thailänderinnen, die sich wirklich toll unterstützt haben und ich konnte das ganze Geld immer für mich ausgeben. Ich habe Kleider gekauft, das hörte für mich da auch nicht auf. Ich habe da keine Grenze gesehen, sondern das, was ich einen verdient habe. Und man hat nicht schlecht verdient, hast du auch wieder ausgegeben mit vollen Händen. Und auch um zu vergessen, hast natürlich auch Drogen genommen, mal was durch die Nase gezogen und warst auch nur besoffen, also nüchtern war man kaum. Was natürlich auch nicht gut ist für den Körper, aber ich sitze hier noch. Ne? Und hab da im Gegensatz zu heute einfach, das war dann mehr Familie unter uns, weil wir auch im Ghetto gelebt haben. Also wir haben auch nur nachts gelebt, tagsüber und hat uns niemand gesehen, sondern unser Leben war Nachtleben. Ne? Und hab dann mit 17 als Miss Sandy Jackson auf der Bühne gestanden im Federmantel und bin aus dem Sarg gekommen und hab eine Sargshow gemacht. Und das war toll. Und dann nachher natürlich über die Dörfer. Du hast nachher Tourneen gemacht, bist dann mit deinen Kostümen und hast getanzt und gestrippt und hast auch Sex mit den Freiern da gehabt. Für Geld, für viel Geld. Ne? Also ich war nie billig. Und das ist, ja, und hab natürlich auch da ganz viel gelernt. Ich habe auch gelernt, wie Männer gestrickt sind, wie auch Frauen kamen ja auch ins Kabarett, kamen auch Ehepaare in die Kabarets und dann saßen die vor dir und, oh, bist du schön und Dings und ihr. Man wird narzisstisch mit der Zeit, ne, und kennt das nicht anders. Ich habe es abgelegt mittlerweile. Für mich sind andere Sachen mittlerweile wichtig. Aber zu der Zeit war das schön und du bist endlich akzeptiert worden. Egal als was. Du hast da auch geschauspielert, du hast da auch eine Rolle gespielt. Und im Nachhinein weiß ich auch, du bist auch ausgenutzt worden. Aber du hast da auch was für gekriegt. Ne? Also Win-Win irgendwie. Ja, und so war das zu dieser Zeit für mich. Und
so als alte Gewerkschafterin, du hast wahrscheinlich nicht ins Rentensystem eingezahlt, oder?
Nee, wie denn? Es gibt es ja auch erst seit genau. Wie vielen Jahren, dass Sexarbeit ein Beruf ist. Und da hat auch ein Kiez keiner dich angemeldet. Und da war mal ab und zu Razzia, da haben wir uns versteckt und dann haben wir wieder getanzt.
Da hat auch keiner nachgefragt, weil er auch gar nichts davon wusste. Ich wusste ja von wie ein Staat läuft oder wie eine Gesellschaft läuft. Da wusste ich ja gar nicht viel von, sondern ich kannte nur das Ghetto, schöne Klamotten und abends sitzen und hübsch sein. Und irgendwann hat mich das dann auch angekotzt und sagte, soll es das jetzt gewesen sein?
Und dann bist du raus.
Nee, raus noch gar nicht. Ich musste ja auch überleben, aber ich habe es dann immer besser gemacht. Ich habe dann auch jahrelang mit 30 kam dann diese HIV-Geschichte. Ich wollte zur OP, das wurde dann zur Operation und in Deutschland hatte ich keinen Arzt mehr operieren wollen, weil, oder keine Ärztin, die hatten Angst vor HIV und auch ja.
Das war Anfang der 90er, ne?
Das war Anfang der 90er. Und das war für mich das Schlimmste, wo ich sagte, das war's jetzt. Und dann hätte ich auch nicht mehr leben wollen. Und ich habe es da gut hingekriegt. Auch mit Hilfe von den fachlichen Stellen. Ne? Ja, und dann habe ich es durchgezogen. Und auch mit in Holland gewohnt. Ich bin ja mit HIV deswegen auch aus Deutschland weg. Ich bin von mir selber geflüchtet und habe 10 Jahre in Spanien gelebt. Habe mich aber wieder eingeholt. Ich habe auch lernen müssen, ich kann ja vor mir weglaufen, das geht nicht. Und habe auch in Holland gewohnt 10 Jahre, spreche dann dadurch auch ein paar Sprachen und habe eigentlich das Gute immer mitgenommen und habe in Holland ein Domina-Studio gehabt. Das heißt, da habe ich Männer für Geld verdorben.
Spannend.
Ja, und habe natürlich auch so die Psyche der heteronormalen Männer kennengelernt, wie Double Standard, die sind. Das Double Standard, tagsüber haben sie dich nicht gekannt und abends haben sie die Füße abgeleckt oder du hast die angepingelt. Ne? Und ich erzähle es einfach so, wie es ist. Und da habe ich gemerkt, was ist läuft denn hier falsch eigentlich? Ne? Du bist doch nicht die minderwertige Frau, die wie alle sagen, sondern im Grunde genommen musst du für die noch denken, ja.
Was macht?
Ja. Hat mich auch lange interessiert und auch dann irgendwann nicht mehr, weil du wirst dann auch gefühlskalt und dachte ich noch, ja, das war es dann auch. Wenn ich irgendwas lang genug gemacht habe, es interessiert mich, mache ich das Nächste. Mittlerweile haben wir Sozialkaufhäuser eingerichtet und wir haben die Spendabelläden eingerichtet, da war ich auch ganz groß beteiligt und habe langzeitarbeitslose Menschen, die ich wieder für den ersten Arbeitsmarkt stabilisiere. Seit 20 Jahren mache ich das jetzt, ne? 17 Jahren. Ich hätte es aber nie geschafft ohne die Arbeit. Und da sitzen heute ganz viele hier, das möchte ich jetzt mal sagen, von der Hamburger AIDS-Hilfe, die mich wirklich, ich bin nun seit fast 30 Jahren ungefähr infiziert. Und ich habe mich 15 Jahre lang versteckt. Das heißt, man hat nicht drüber sprechen wollen. HIV ist ja was, man hat was selber schuld. Ne? Man hat Sex gehabt und man hat schweinkrank gemacht. Also untenrum ist alles, was untenrum passiert, ist nicht gut. Nein. Und bin dann auch 15 Jahre wirklich im Dunkeln. Das war auch der Grund, warum ich nach Spanien gezogen bin, einfach um wegzulaufen vor allem, was ja nicht ging. Und habe nachher so einen Kloß gehabt, ich war auch kurz vor dem Suizid. Und dann bin ich, Gott sei Dank, ich weiß noch, das erste Mal zur AIDS-Hilfe gekommen, zum Klaus Dehn, der war zur Zeit der Psychologe da, in der dunklen Brille, wie so ein Feuer, der in den Puff geht. Könnt ihr euch das vorstellen? Das sollte keiner sehen. Und Annette Biskamp und Klaus Dehn, die da zu der Zeit beschäftigt waren und noch beschäftigt sind, haben mir wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet über den Sinn des Lebens und über mein Leben, was ich eigentlich wert bin und wie ich das alles gestalten will und wie es denn auch weitergeht. Da bin ich bis heute noch dankbar drüber, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen. Und dafür an die AIDS-Hilfe nochmal. Nachhinein vielen Dank. Und wie gesagt, ich bin ja auch mittlerweile aufgetreten seit 15 Jahren in der Hamburger AIDS-Hilfe und werde auch so lange da bleiben, bis es HIV und die AIDS-Hilfe gibt. Das verspreche ich euch.
Super.
Du hast ja auch deinen eigenen Pride Award, ne?
Habe ich auch bekommen.
2017.
Ich musste eben mal gucken, wann war das?
Genau, das war 2017. Wir haben vorhin ein kleines Vorgeplänkel gehabt. Irgendwie, du hattest auch schon ein Pride Award. Genau. Jetzt bin ich wieder Eli. 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 Hallo. Genau. Wenn du das jetzt alles so hörst, das sind ja nun Welten zwischen euren Welten, würde ich jetzt mal sagen. Aber dein Weg ist jetzt ja nicht weniger turbulent gewesen, irgendwie aber einfach in so einem
ich sage immer so ein bisschen aus, also das wirkt, für, also dein Leben, beziehungsweise ich kenne ja auch noch einiges von Cornelia, das wirkt für mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen, während du die Gegenwart präsentierst. Also behaupte ich jetzt mal so. Ihr könnt mir gerne widersprechen. So, insofern, wie wirkt das auf dich?
Bist du ein Exot?
Ich bin immer wieder überrascht davon, wie sehr sich teilweise die Coming-out-Geschichten für Menschen, die in Anführungsstrichen nur lesbisch, schwul, bisexuell, aber auch für Transpersonen sich ähneln tatsächlich, dass sich bis heute noch vergleichsweise wenig geändert hat. Also ich hatte das Glück, dass ich zum Beispiel nicht fliehen musste oder rausgeworfen wurde. Das ist viel wert. Also ich hatte den materiellen Rückhalt der Familie nach wie vor. Was mir passiert ist, ist, dass ich einfach nicht gehört wurde. Also es haben Leute sehr aktiv versucht, mich zu überhören, nichts davon wissen zu wollen, mich weiterhin mit falschen Pronomen zu sprechen und. Und das ist vielleicht nicht das Schlimmste, was passieren kann, aber es zermürbt einfach. Also es macht einen Menschen wirklich fertig. Das ist tatsächlich, es klingt jetzt verrückt, aber ich hatte Angst tatsächlich, mich als Frau zu outen. Also ich hatte Angst zuzugeben, dass ich jetzt sozusagen wieder in die andere Richtung transitioniere. Unter anderem, weil ich dachte, dass meine Familie, also meine erweiterte Familie in erster Linie, ich habe zwei Schwestern, die von Anfang an zu mir standen und mich immer sehr unterstützt haben, und ich habe eine Mutter, die zwar auch sehr problematisch reagiert hat teilweise, aber die mich trotz allem liebt. Nur die erweiterte Familie hatte da immer sehr große Schwierigkeiten mit, damit, dass ich als Mann lebte. Und wir haben einfach nicht drüber geredet. Also es kamen keine Fragen, es kam nur ein eiskaltes Schweigen. Ich hatte Angst vor diesen Menschen zuzugeben, dass ich wieder als Frau lebe, weil ich das Gefühl hatte, ich würde da jetzt irgendwie sozusagen einen Fehler eingestehen oder etwas in der Art. Das war meine größte Befürchtung. Am Ende ist es so, dass ich zu diesen Menschen in der Jetztzeit wenig Kontakt habe. Also wir reden nur das Allernötigste. Und das ist einfach, wie man mit solchen Menschen verbleiben muss, auch wenn es die eigene Familie ist. Ich selbst bin mir da wichtiger als irgendein Verhältnis zu diesen Leuten. Nur die Leute, die von Anfang an auf meiner Seite waren, haben meine Detransition eigentlich vollkommen cool aufgefasst, haben das mehr so zur Kenntnis genommen. Wir hatten da vielleicht auch mal ein tiefergehendes Gespräch, wie das dann jetzt überhaupt für mich ist und so und ob ich da, wie ich mich damit fühle. Und also im Prinzip das, was eigentlich auch bei dem ersten Transcoming-out war und zu erwarten ist im Idealfall, hatte ich bei dem zweiten auch. Also das war sozial sehr viel weniger problematisch, als ich dachte. Nur eben diese andere Seite, dass die eigenen Verwandten auch so reagieren können, das ist tatsächlich das Schlimmste. Und es ist, ich glaube, es ist überhaupt nicht so, dass Menschen, wenn sie sich als trans outen, sozusagen weniger Probleme mit der Familie bekommen. Das ist auch eine Falschbehauptung. Also nur in Anführungsstrichen homosexuell oder bisexuell zu sein, egal welches Geschlecht der Mensch ist, ist meiner Meinung nach immer noch eine geringere Hürde für Menschen, die LGBTIQ etc. ablehnen, als zu sagen, ich bin ein anderes Geschlecht. Also ich glaube, dass das tatsächlich in der heutigen Zeit für viele Menschen, die überhaupt der nicht heterosexuellen und cisnormativen Norm sozusagen feindselig gegenüberstehen. Ich bin der Meinung, Menschen haben mit Transpersonen mehr Probleme, wenn sie ein Problem mit dem allgemeinen Thema haben.
Ja, genau, da kann ich jetzt noch mal kurz, weil das Thema falsche Pronomen ist ja etwas, mit dem ich mich, so jetzt, ich sag's immer wieder gerne, alte Cis-Lesbe beschäftigen muss oder auch beschäftige. Und es mir einfach aus Gewohnheit irgendwie so, mein Gott, dann hat man halt mal was Falsches gesagt.
Ja.
War mein Gedanke. So. Und jetzt hat zum Beispiel tatsächlich Pride e.V. geschafft, irgendwie mir eine Rechnung zu stellen wegen dem CSD. Da stand dann auch, Herr Ricarda Obrika, das tangiert mich nicht. So, ne? Warum auch? Weil es nicht meine Thematik ist. So, und ich irgendwie arbeite jetzt seit irgendwie Anfang des Jahres im Checkpoint Queer in Lüneburg. Also auch Teil AIDS-Hilfe und als Geschäftsführung und habe da sehr viel mit trans- und non-binären Personen zu tun. So. Die zweite Hälfte der Geschäftsführung, ich muss das jetzt mal kurz mit hier reinschmeißen, sitzt auch hier, ist Adan. Und Adan hat sich vorgestellt als non-binär beziehungsweise ohne Pronomen. So, ja, okay, ist dann halt Adan ohne Pronomen, gar kein Thema. Dann sitzen wir tatsächlich, und das ist so, ist mir heute noch bis auf den Boden peinlich, dann sitzen wir bei der Stadt mit einer Verhandlung und ich sage, meine Kollegin, hallo, ne? Also vor einer offiziellen Stelle, das war wirklich peinlich, so, ne? Und ich beschäftige mich mit dieser Thematik, so. Und Daniel hat auch mal, wir haben uns mal darüber unterhalten zum Thema falsche Pronomen. Du hast einen Tisch bestellt Na? Und es wurde dann Frau gesagt. Und das hat dich zur Weißglut getrieben. Und ich glaube, nur die Tatsache, dass ich irgendwie mit dieser Thematik nicht beschäftigt war, in Anführungsstrichen. Was denn? Achso, da ist doch ein Platz frei. Du musst nicht in der Ecke stehen. Wir haben für alle Menschen Platz. So. Genau, nur weil ich das eigentlich nicht meine Thematik ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht verstehen kann, dass das jemanden betrifft, also dass es jemanden trifft. So. Aber es ist so spannend, irgendwie mitzubekommen, wie sehr ich in dieser Thematik hier drin ist, aber trotzdem so heteronormativ irgendwie und binär sozialisiert bin, obwohl ich nun mein Coming-out als Lesbe, Entschuldigung, Anfang der 90er hatte, so, ne? So, aber für mich gab es irgendwie, hast Lesben und Schwule und dann gibt es auch noch Bi und dann gibt es irgendwas dazwischen. Ach so, dann gibt es auch noch Trans, ja, habe ich auch schon von gehört, so in den letzten 10 Jahren, sag ich jetzt mal, so, ne? Aber wie wir uns alle weiterentwickeln irgendwie, und ich bin jemand, der sich eigentlich damit beschäftigt und trotzdem in meinem Hinterkopf, wenn sowas kommt wie schwangere Männer, dann zucke ich kurz. Ne? Einfach nicht, weil ich das nicht verstehe, sondern weil das so tief verwurzelt ist in meiner Sozialisation als Mädchen, als Frau und später als Lesbe. Den sollen sich mal entscheiden. Ne? Also das sind so die Thematen, mit denen ich mich beschäftige. Das ist übrigens der Grund, warum ich hier auch sitze. Also Leute haben mich irgendwann mal gefragt, warum ich auch eine alte Schwachtel bin. Und ich mache ein bisschen die Moderation. Und wollte mal gucken, also auch mal den Blickwinkel zeigen, wie das ist, irgendwie außenstehend zu sein und sich trotzdem total solidarisch zu zeigen und auch sehr nah zu fühlen. Daniel und ich und Cornelia hatten auch schon das eine oder andere nette Gespräch auf dem Bett sitzend irgendwie. Das war sehr unterhaltsam. Da habe ich auch viel gelernt. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber Daniel, ich wollte dich jetzt tatsächlich noch bitten, von dieser, wie soll ich das sagen, ja, Missgendern zu berichten.
Ja, also
was das mit mir macht.
Ja, was hast du mit mir? Also als eben gerade gesagt hast, ich war sauer oder was hast du gerade gesagt?
Dann warst du ja enttäuscht.
Und ja, ich war verletzt.
Das war das, was ich zum Beispiel.
Genau. Ja, also ich war tatsächlich nicht wütend oder irgendwas, sondern ich war total verletzt. Also ich werde, wenn mir Menschen begegnen, werde ich ja eigentlich nicht mehr misgendert, aber am Telefon werde ich zu 100% misgendert. Deshalb spreche ich auch so ungern durch Mikrofone und Telefon und so. Wenn es gegenüber mich nicht kennt und nicht sieht, und ich, was weiß ich, das passiert halt öfter, dass ich mal einen Tisch bestellen muss, wenn wir etwas essen gehen wollen, und dann sage ich meinen Namen, ich sage auch meinen Vornamen, und dann heißt es entweder, ja, Frau Schiano, dann freuen wir uns auf Sie. Und es ist, ich habe gedacht, erstens habe ich gedacht, früher, es wird besser. Also es hört irgendwann auf. Das tut es eben nicht. Also bei mir zumindest nicht am Telefon. Und zweitens habe ich gedacht, es wird mir egaler. Und es gab auch eine Zeit, da war es mir egaler. Und jetzt ist es momentan wieder so, dass es überhaupt nicht mehr egal. Also vielleicht auch gerade, weil es momentan so oft passiert. Vielleicht gehen wir auch zu oft essen. Genau. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach unterschiedlich stark, wie es mich verletzt. Aber ich merke eben immer wieder, dass es mich verletzt und dass es was mit mir macht. Ich versuche möglichst, dass es möglichst wenig mit mir macht, weil das tut mir nicht gut, wenn es was mit mir macht. Aber ich kann es halt nicht abstellen. Also ich versuche immer so dicke Fellnummer irgendwie aufzuziehen, aber es funktioniert eben einfach nicht, weil es macht eben doch was. Ja, also ich habe vor 3 Jahren oder 4 Jahren, es war kurz bevor ich Cornelia kennenlernte, da habe ich Glatze getragen, also ich hatte komplett keine Haare und hatte das auch geschaved, also so à la Kojak, also ganz glatt wie Ed Spiegel. Und ich hatte so ein bisschen Bart, ein bisschen weniger als jetzt, ist halt auch schon ja, 4 Jahre weniger Testo gewesen. Und ich war hier bei Vapiano und da bestellt man ja so am Tresen sein Essen da und hab mir was zu essen bestellt und denkt, was bist du ein Kerl, ne? Und da sagt dieser Kellner zu mir, Knoblauch Madame. Ich guck und ich sag, bitte, ja, Knoblauch Madame. Und ich drehe mich um und da steht keiner. Und er sagt, Knoblauch Madame. Und ich denke, er meint wirklich mich. Ne? Und also, und das sind so Sachen, also da weißt du wirklich nicht, ob du lachen oder weinen sollst. Ne? Oder wenn dir ein Typ hinterherläuft, wenn du auf Toilette willst, der Klomann läuft hinterher und will dich vom Klo holen oder also bei mir ist es ja, also ich war damals mit Blindenlangstock unterwegs und dann war es meistens gut gemeint, weil sie ja mir helfen wollen. Also für mich hat niemand Gott sei Dank vom Klo geprügelt oder mich beschimpft, dass ich es wage, auf die falsche Toilette zu gehen, aber sie wollten mich halt retten davor, dass ich aufs Männerklo gehe. Aus Versehen, weil ich es ja nicht sehen kann. Und das ist lästig, das ist super lästig, das ist anstrengend und es tut auch echt weh. Das tut richtig weh. Also ich kann das nicht gut ab. Und ich habe wirklich gedacht, das wird irgendwann besser. Aber wird es nicht.
Da würde ich gerne anschließen. Ich glaube, Eli, du warst der Erste, von dem ich etwas über Detransition gelernt habe, wenn ich mich so ganz dunkel entsinne, was für die Tatsache, dass ich hatte 2007 aufgehört mit Therapie, also Gutachten zu schreiben mit Transmenschen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe, weil ich auf bestimmte Fragen keine Antworten mehr hatte. Und habe dann 2017 wieder begonnen, das war auch so ein Kontext, wo ich dich kennengelernt habe und das hat mir das Verständnis von Geschlecht, also war einer der Bausteine, die mein Verständnis von Geschlecht geöffnet haben und auch für das Verständnis von Transsein geöffnet haben. Ich hätte, glaube ich, nicht weitergemacht, wenn sich mein Geschlechterverständnis nicht verändert hätte. Also wenn ich nicht rausgekommen wäre, aus diesem binären Geschlechter, aus dieser binären Geschlechteridee, dann hätte ich das, glaube ich, nicht durchgehalten und auch nicht weitergemacht. Das war für mich ein wichtiger Prozess und auch ein total wichtiger Prozess, also das war für mich total angstbesetzt, das Thema Detransition. Nicht zuletzt deshalb, weil als ich transitionierte, meine damaligen engsten Transbezugspersonen, beide detransitionierten, also beide den Druck wirklich nicht aushielten und daran richtig zugrunde gingen. Und ich immer mit dieser Angst lebte, das ist falsch. Ne? Und das könnte mir auch passieren. Ich halte das nicht aus, es gibt irgendeinen Grund. Und sei es auch nur, dass also diese Idee, was passiert nach der Operation? Ne? Wie erlebst du das eigentlich? Wirst du es gut finden oder nicht gut finden? Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit den Schmerzen um? Wie verändert sich dein Körper danach? Ich finde, dass zwischen Cis und Trans sein immer noch ein Spannungsfeld besteht und dass mir nicht sicher bin, ob ich mir nicht heimlich wünsche, cis zu sein. Und dem hinterherlaufe, in welcher Form auch immer cis zu sein. Und also dieses Anarchistische, das Transsein bedeutet, diese Art von zu verstehen, dass Transsein etwas ich weiß nicht, ob den Begriff Normalität, der eine etwas schlechter Normalität ist. Ich weiß nicht, ob man den Begriff hier gut benutzen kann. Transsein ist eigentlich ein Stück Realität und Normalität, wenn ihr es so wollt. Na, aber das zu verstehen und zu akzeptieren und zu adaptieren für sich und mit den Implikationen, die Transsein auch im gesellschaftlichen Kontext bedeutet, das so auszuhalten, finde ich nicht ganz trivial, aber ich muss gestehen, dass ich mir vorgenommen habe für den Rest meines Lebens, dass ich mich versöhnen will mit meinem Transsein nicht mehr versuchen will, cis zu sein, in allem, was das bedeutet. Und ich merke, dass es mir schwerfällt. Also ich merke, dass ich manchmal Grenzen habe, da geht es mir so wie Daniel, wenn man misgendert wird oder an welchen Stellen auch immer, sei es mit den Enkelkindern, also auch an den Stellen, wo es brennt. Ich finde das dann herrlich, wenn du mal sagst, ich bin eine Frau, fertig. Na? So, das finde ich auch eine Haltung. Na? Aber ich glaube, ich möchte zur Kenntnis nehmen, dass ich eine Transfrau bin und damit irgendwie umgehen können lernen und damit zufrieden sein können. Und ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird, aber ich denke in jedem Fall, dass es da ein Spannungsfeld gibt.
Ja, wie ich das empfinde, ich fange mal von früher an, ich hatte mit 20 das erste Mal ins Ausland gefahren Und da existierte das TSG noch nicht in der Form. Das heißt, da hättest du einen Männernamen, du bekamst nachher den Frauennamen, das war nachher ein bisschen, aber immer noch geschlechtsmännlich. Und vorher war ich einfach, ich kann das ja auch, Hans-Jochen Albert. Und wenn du dann über die Grenze mit einem Frauenfoto gefahren, dann ging erstmal die Türen auf und zu und die wusste in den Abteilen von Zollbeamten, sie sind auch eine Frau, wieso ist denn das ein Männername? Mitreisenden diskriminiert, ob es bei der Polizei war. Ich bin ja auch mal bei der Polizei gewesen, in der Budapester Wache zum Beispiel, die gibt es heute nicht mehr. Da haben die drauf gewartet. Wenn jemand mit einem Trans-Hintergrund kam, dann haben die sich erstmal zu sagen, ist wieder einer. Ich habe das gehört. Und dann ging das los. Hermann, geh mal auf den Strich. Das heißt, da gab es, wenn man was getrunken hatte, oder nee, musst du es dann so machen. Und ob du noch was, das war alles, die haben ihre Macht ausgespielt. Und das waren für mich Erfahrungen, die waren so schrecklich, die sind so in mir drin geblieben. Also auch traumatisiert. Ich habe so einen, immer noch, nicht mehr in der Form, aber anders, so ein, bei Behörden zum Beispiel, das kommt dann immer noch mal hoch. Das waren schreckliche Sachen. Ich empfand das als schrecklich. Du wurdest vor wildfremden Leuten, sind Sie jetzt eine Frau dann, Mann? Vor den Leuten, also nicht mal in der Abteilung, weil die das jetzt nicht wussten. Ich weiß ja auch, es weiß nicht jeder und auch bei Behörden nicht jeder. Mittlerweile hat sich's ja rumgesprochen, aber zu der Zeit nicht. Und das musstest du klarstellen. Und du bist manchmal bei der Krankenkasse, egal wo das war, auch bei Ärzten. Aber sie sind doch eine Frau, sie haben doch ein Männerdings, wie geht das denn? Dann fängst du wieder an, dich zu erklären und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, dann gehst du auch nicht mehr hin, weißt du? Das war schon für mich schrecklich. Ich hatte die letzte Erfahrung, mit einer Gallen-OP auf dem Tisch in der Eppendorfer Klinik, wo ich dann lag, eine Gallenoperation und dann war dann ein Zivi mit einer Ärztin. Er hat dann meinen Bauch mit Ultraschall probiert und guckt mich an. Ich sage, was ist denn jetzt? Und ich wurde immer ängstlicher. Ne? Ich sage, was ist denn? Sagen Sie es doch. Ich sag, ja, Frau Beuth, ich finde Ihre Gebärmutter nicht. Und er ist so schnell wie ich. Ich sage, und wenn Sie die finden, kriegen Sie 500 Euro. Budapester Straße, ich habe dann das Wort, das waren 7 Polizisten, das ist auch nie zur Gerichtsverhandlung, weil wo kein Kläger ist, ist auch kein Beklagter und ich hatte einen Teufel getan, die Polizei anzuzeigen, die mich so zusammengeprügelt hat, dass ich wirklich wochenlang blaue Flecken hatte, mit Schlagstöcken, weil ich gesagt, ich habe nur das Wort Nazi in den Mund genommen, weil die mich auch immer hin und her geschickt, immer auf den Strich und haben mich dann wirklich auch niedergemacht, ne, auch wirklich beleidigt. Und dann habe ich das Wort, das ist ja wie bei Nazis hier, das habe ich als junge Frau schon bewusst, was das ist. Und dann wurde ich verprügelt und ich habe sie wirklich so gefasst, ich sah wirklich blau und grün aus. Und das hat mich eine lange Zeit gekostet, bis ich erstmal wieder Vertrauen in die Polizei gefunden habe, die ich jetzt wieder habe. Um Gottes Willen, ich war mittlerweile im Urlaub mit Polizisten, ich kenne Polizisten und auch die Gay-Polizisten hier, die eine tolle Arbeit leisten. Ich finde auch, wenn man solche sagt, es gibt es in Hamburg, geht hin, zeigt an, macht euch gerade, ihr braucht euch das nicht bieten lassen. Da haben sich die Zeiten schon geändert, ne? Aber ich habe schreckliche Sachen mitgemacht, ich habe aber auch wunderschöne, tolle Sachen mitgemacht. Und da war auch nicht dieser Krieg von Gendern und Missgendern, sondern entweder Mensch oder Arschloch. Es gab nur 2 Arten Leute, ne? Mensch oder Arschloch. Und nicht 5, 6, 7, 8, 9 Gruppen oder die mögen das nicht. Das gab es in der Form nicht. Wenn man sich am Kiez benommen hat, hatte man auch ein vernünftiges Leben, finde ich. Ne? Kippen weiter.
Mach mal kurz Akku.
Ich habe keinen Akku.
Ich brauche Akku.
Bei deiner Krankenhausgeschichte ist mir gerade eingefallen, dass ich vor anderthalb Jahren sowas auch im Krankenhaus war, weil ich eben das mit der Blase hatte und ich brauchte einen Katheter und lag dann also nun da so auf dieser Liege und wartete auf den Arzt. Die diesen Katheter legen sollte und hatte also unten nichts an und eine Decke drüber. Und dann kam der Arzt und hat gesagt, bevor der jetzt die Decke lüftet und sich wundert, dann sage ich ihm das. Dann sage ich, ja, wenn Sie also jetzt die Decke hochmachen, das gehört alles, so ist alles richtig. Und ich bin nicht genital operiert. So, das ist vielleicht eine wichtige Information. Und da stand dann also da mit diesem langen Katheter und sagte, oh, ich glaube, da muss ich einen kürzeren holen. Ging wieder raus, kam mit dem kürzeren Katheter wieder, macht das und fragt mich dann, wo haben Sie denn Ihre Operation gehabt? Ich habe überhaupt nicht verstanden. Der dachte tatsächlich, ich wäre transweiblich und hätte eine genitale gleiche Operation gehabt. Ich finde, wahrscheinlich hat uns das Ergebnis beeindruckt.
Ja.
Ja. Ja, überhaupt Ärzte, bei Ärzten erlebt man also tatsächlich schon auch so einige, die sich haben. Bei einem Arzt, bei einem Hausarzt, bei dem ich als Vertretungsarzt war und der nicht wusste, dass ich transmännlich bin. Und ich hatte vorher dieses Patientenformular ausgefüllt und da dann auch meine Medikamente angegeben und unter anderem auch Testosteron. Und als ich dann aufgerufen wurde und dran kam, fragte er mich dann also verschiedene Sachen ab und warum ich denn Testosteron nehme. Und dann guckte mich und sagte, warum nehmen Sie denn Testosteron? Stimmt irgendwas mit Ihren Hoden nicht? Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich keine Hoden habe. Und dann bekam er große Augen. Ich wollte wissen, warum. Ja, dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich ein Transmann bin und dass ich 3 Kinder zur Welt gebracht habe. Und der verstand auch die Welt nicht mehr. Also, ja. So, ich gebe jetzt mal weiter. Vielleicht hat noch jemand anders eine lustige Geschichte vom Arzt zu erzählen.
Also von diversen Ärztinnen, aber ich wollte eigentlich auf was anderes zu sprechen kommen, nämlich ich wurde sehr, sehr oft für transweiblich gehalten. Also gerade als ich längere Haare hatte, meine Transition in Richtung wieder Frau ging, also gerne auch Make-up-Nägel, rosa und rot in der Kleidung und so weiter trug, aber trotzdem halt noch die Stimme, die ich heute habe, hatte und ein bisschen Gesichtsbehaarung, die ich inzwischen lasern lassen habe. Die Menschen haben mich tatsächlich sehr oft für eine Transfrau gehalten. Manchmal sagte ich auch, dass ich trans bin, und dann wurde automatisch angenommen, dass ich eine transweibliche Person bin. Ich habe es auch nicht immer korrigiert, weil das einfach sehr viel Erklärung bedürft hätte und ich hatte nicht immer die Zeit oder Nerven und das ist auch etwas sehr Persönliches. Ich hatte tatsächlich viele positive Erfahrungen in dem Zusammenhang. Also ganz viele Menschen haben dann auch irgendwie sehr bestärkend und so, yay, yay, wir sind für Transrechte und ich so, ja. Aber ich hatte auch Transfeindlichkeit erlebt. Und zwar in einer Form, wie ich sie als Transmann nicht kennengelernt habe. Und das war eine sehr bittere Erfahrung, die mir auch sehr die Augen geöffnet hat. Also vom klassischen, vielleicht sogar gut gemeinten falsche Toilette oder irgendwas in der Art, bis hin zu wirklich Anfeindungen, verbalen Angriffen. Und auf diese Weise habe ich quasi am eigenen Leibe gelernt, dass es nicht mit irgendwelchen Genitalien, inneren Organen, Chromosomen oder sonstigen lustigen Geschichten zu tun hat, sondern eben damit, wie Menschen einen Menschen sehen in dem Moment. Und das, was diese Menschen von sich, also sich für ein Bild machen oder welche Vorstellungen sie haben oder welches Verhältnis sie haben, das ist in der anderen Person drin, nicht in mir. Also in mir ist einfach nur von mir aus mein kleiner Bartwuchs und mein Make-up. Und der andere Mensch denkt sich den Rest so. Das Misgendern ist meiner Meinung nach etwas, was natürlich aus Versehen passieren kann. Aber es ist am Ende auch ein Maß dafür, wie sehr lasse ich mich auf die andere Person ein? Wie sehr kann ich das? Also zunächst einmal begegnen wir uns und wir sehen nur eine sehr kurze Momentaufnahme, die äußere Hülle, durch die der Mensch vielleicht auch schon etwas ausdrücken möchte. Also das kann irgendeine Kleidung sein, irgendeine Frisur, das ist ja auch alles Ausdruck meines Inneren nach außen hin, aber am Ende sagt es noch viel weniger aus als das, was ich eigentlich im Gespräch miteinander dann mitteilen werde. Und inwiefern ich mich darauf einlassen kann, als Gegenüber oder nicht, das sehen wir halt auch, indem wir den Menschen richtig gendern mit der Zeit. Also das richtige Gendern ist ein Einlassen und ein Kennenlernen und ein Zulassen, dass der andere Mensch nicht eben das ist, was ich darin sehen möchte. So. Ich bin selber nicht perfekt, ich misgendere Menschen auch leider immer noch. Ich versuche mich tatsächlich umzulernen. Aber es ist am Ende ein Prozess, da müssen wir aktiv und auch im Miteinander dran arbeiten. So. Ich misgendere sogar Cis-Personen, aber nicht im Sinne von, oh, diese Person wirkte feminin oder maskulin, sondern manchmal sage ich einfach die falschen Pronomen. Ich verstehe es noch nicht mal. Also es ergibt keinen Sinn, aber manchmal passiert es.
Ja, gut.
Wir sind jetzt so mit der Hälfte der Zeit sozusagen rum. Es ist ja bis 22 Uhr geplant, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Genau. Und ich dachte, wir könnten jetzt mal überlegen, ob wir Fragen aus dem Publikum zulassen. Ich gucke in so viele Gesichter und ich frage mich irgendwie, gibt es Fragen, Anmerkungen, eigene Anekdoten? Irgendwer muss anfangen, weil dann kommen alle nach. Siehste? Wusste ich doch. Wir haben ja nur ein Mikro.
Ja, hi, ich bin Ralf und R. Mich würde mal interessieren, wie ist das in, wie gesagt, ist das eben so schön, man hat ein äußeres Erscheinungsbild und als Mann gucke ich schon ab und zu mal, es fällt ja auf, gewisse Personen fallen auf, dass man einfach denkt, oh, guck mal, da ist irgendwie was anders. Ich denke da nicht falsch oder richtig, sondern anders einfach nur. Und da frage ich mich manchmal, ist das schon beleidigend, wenn man dann einfach mal ein bisschen länger hinguckt und irgendwie so versucht, dieses abzuschätzen, irgendwie, ist das jetzt er, ist das sie, ist das trans? Tatsächlich ohne es bewerten zu wollen, aber ich selbst denke mir dann, oh, jetzt gab es den wieder an oder die wieder an. Wie ist das? Ist das schlimm? Und ich muss sagen, Daniel, von deiner Stimme, ich habe vorhin extra mal die Augen zugemacht, also ich glaube, ich hätte nicht für die Frau reserviert. Und den Typen bei Vapiano, der war blind, schlicht und einfach blind.
Ja, wer möchte antworten? Ja.
Ralf, liest du manche Männer als schwul und manche als heterosexuell?
Ja.
Ganz offensichtlich, oder?
Ja.
Das sind aber natürlich auch deine Vorurteile. Das ist irgendwie vielleicht manchmal ein kleines Regenbogenfähnchen an der Kleidung. Ich sehe eins auf deinem T-Shirt zufällig. Du könntest schwul sein oder jemand, der für die gute Sache kämpft, natürlich. Aber ich habe natürlich eine Meinung von euch allen irgendwie und ihr von mir. Und deswegen natürlich haben wir irgendwelche Vorstellungen und projizieren sie auf andere. So. Aber man kann sie auch korrigieren. Das ist nämlich das Schöne an der Sache. Also ich würde nicht sagen, dass es per se unhöflich ist, diese Vorstellung erstmal zu haben, natürlich, weil das lässt sich sowieso nicht vermeiden. Aber wir müssen uns halt irgendwie auch von ihm lösen können, denke ich.
Kann jemand?
Ich glaube, genauso wie Indy das sagt, also ich denke, es ist überhaupt nicht möglich, nicht einzusortieren. Es geht gar nicht. Also das ist nur uns Menschen drin. Also als Psychologin kann das wahrscheinlich total toll auch noch erklären, warum. Aber ich denke mal einfach mal, das ist ja auch wichtig, erstmal sein Gegenüber einzusortieren und irgendwie zu gucken, ist es Freund, ist es Feind und so weiter. Und dazu gehört auch Geschlecht. Dazu gehört alles Mögliche. Und ich denke, das tun wir alle. Also ich tue es nicht, weil ich sehe euch alle nicht. Ja, da habe ich einen Vorteil. Ist übrigens auch nicht, wenn du starrst, also kannst du das ruhig tun. Ich denke, das Wesentliche ist, dass dass seine erste Vorstellung, die man hat, dass man daraus dann einen Gedanken formt und sagt, dass die Person ja trotzdem nicht unbedingt dem entspricht, was ich denke zu sehen. Und dann dementsprechend auch die Person anspricht.
Ich habe einen sehr tückischen Beruf.
Ja.
Ich frage natürlich vorher, mit welchem Namen die Menschen angesprochen werden möchten und welches Pronomen sie benutzen. So weit, so gut. Aber irgendwann kommt das Gespräch an den Punkt, wo es um die Frage geht, um welche Hormone es geht. Und da ich irgendwie noch keinen eleganten Weg gefunden habe, das vorher abzuklären, muss ich raten. Und das ist so der tückische Moment, der in meinem Beruf eine Rolle spielt, denn bisweilen lässt sich aus der Gender Expression oder aus was auch immer nicht schließen, um welche Hormone es jetzt hier eigentlich geht. So dass das wirklich dann an der tückischen, ich glaube, so eine richtige Falle bin ich noch nicht gestolpert.
Dreimal?
Oha. Na gut, dreimal. Also das, also auch in meinem Beruf und auch in einem professionellen Kontext.
Die Brüste geplatzt.
Im professionellen Kontext gibt es da so die Schwierigkeiten.
Weitere Fragen? Ja. Also das mit dem Mikro hier ist ein bisschen...
Das
oder?
Ja.
Hallo.
Müsst ihr nicht sagen, aber meine Frage ist, könnt ihr was zu Transition und sexueller Orientierung erzählen? Und Hormonen und so, was ihr da so zu denkt und so.
Genau, Transition und sexuelle Orientierung, das muss ja nicht immer das Gleiche sein. So, und ich würde es jetzt mal so umsetzen, ändert sich deine sexuelle Orientierung, wenn du transitionierst?
Naja, nee,
so offen wie ich es formuliert habe. So offen wie, gut.
Ich kam nach Hamburg 1976 und habe auch noch nie was von einem Endokrinologen gehört, wie es heute ist. Wir sind einfach zu Ärzten gegangen, haben uns ein Rezept geholt und haben uns die Spritzen in den Arsch gejagt. Ich weiß gar nicht, was ich alles genommen habe. Ich habe einmal einen Bluttest gemacht, da hat mir ein Arzt erzählt, den kannte ich gut, der sagte, Sabrina, du bist 78 Mal schwanger. Das heißt was. Ne? Und du wirst auch immer weiblicher, das heißt, du denkst, und das war, ich habe einmal von, das Schlimmste war einmal vom Fischteller gesessen und fing an zu heulen, weil ich den Fisch dann da auch, was für komische Sachen, durch die Hormone, du fängst an zu heulen, du wirst weiblich und das ist auch ein schönes, es hat auch deine innere, meine innere Mitte ein bisschen mit geordnet, ne? Aber ich kenne keinen Arzt, der, du hast Geld gegeben, 5 Mark und dann hast du eine andere Kur bekommen, dann hast es auch schwarz in der Apotheke bekommen früher, auf dem Kiez, das war alles, und Freundinnen haben dir das in den Arsch gejagt, und was das dann war, das weiß man gar nicht, nachher habe ich es dann selber gemacht, aber auch viel zu viel und auch viel zu, ja, medizinisch wahrscheinlich gar nicht tragbar, diese ganzen, viel zu viel, ne? Man sagt immer, man hat das rausgepingelt, das ist nicht so, weil das zu viel ist auch nicht gut, ne? Aber wir haben auch nicht gewusst, was das alles bewirkt, wir wussten nur, es macht Brüste, es macht weiblich, der Bartwuchs geht weg und das war's eigentlich. Und dass man dann Leberschaden von kriegt. Mehr habe ich mit 17 nicht gewusst, wirklich wahr. Und bei mir ging das ganz schnell, dann kamen Brüste, weibliche Figur, ich fand das toll und es wurde alles ein bisschen weiblicher und das war's. Und da waren wir zufrieden. Das gehörte dazu und ich habe das gemacht und im Nachhinein denke ich, was hast du mit deinem Körper Schindluder getrieben? Jetzt weiß ich das. Ne, weil es alles unkoordiniert war und medizinisch gar nicht tragbar, weil ich meine 78 Mal schwanger nach dem Blutbild, das ist schon was. Ne? Was da bei mir im Kopf rumgegangen ist, das könnt ihr euch vorstellen. Gut, ist es nicht. Und ich bin froh, dass es heute auch Ärzte gibt, die auch Hormone dementsprechend nach dir ein bisschen zusammenstellen können, wenn das so ist. Ne?
Und, ja. Ich hab eine schlimme Geschichte dazu.
Ja, dann erzähl
es. Ja, meine Geschichte ist nicht so schön, oder deine ist natürlich auch nicht so schön, aber ich war bei Tönnies, der wollte aus mir einen Mann, machen, das hat er auch ein Dreivierteljahr versucht, da habe ich einfach viel zu spät geschaltet, dass ich da nicht an der richtigen Stelle war und bräuchte, der das mit ihm damals zusammen machte, der hat das auch gesagt, ich bin nicht trans, damals musstest du im Rock dahin, das habe ich nicht gebracht, und stand dann und habe das dann abgebrochen, diese Behandlung, und bin zu Stahn gegangen und Stahn hatte eine einfache Methode, die Diagnose zu stellen. Der sagte, was, Sie sind trans? Da habe ich was für Sie. Und zog die Progynon 100 Spritze auf und hielt sie einem so unter die Nase. Und wenn man dann weglief, dann hatte man nie wieder eine Chance bei ihm. Und wenn du den Arsch hingehalten hattest, da war es dann bei mir auch so, da hatte ich das Ding im Arsch, war alles klar. Und das war auf eine gewisse Art und Weise meine Rettung. Und auf der anderen Seite war es so, dass wir damals 100 Milligramm Androcur bekamen pro Tag. Und ich hätte das Zeug, was ich löffelweise gefressen. Das wäre mir scheißegal gewesen. Und wer Androcur kennt, weiß, wird heute mit 10 oder 5 Milligramm gegeben und macht mörderische Depressionen. Und das war so die Sexualstraftäterdosis, die wir bekamen. Wir wurden chemisch kastriert. Und zwar richtig chemisch kastriert, nicht ein bisschen chemisch kastriert, sondern richtig. Und du bekamst mörderische Depressionen. Also ich hatte anderthalb Jahre habe ich sie genommen und ich hatte schon von Anfang an unglaubliche Depressionen, von denen man sich keine Vorstellung macht. Weder vorher noch hinterher hatte ich je so fürchterliche Depressionen. und kam in einen Zustand, der für alle Leute eine Zumutung war. Also für mich war es eine Zumutung, natürlich auch für meine Familie. Ne? Also ich habe da nur noch heulend in Permanenz gesessen. Ich konnte nicht mehr zur Arbeit gehen, nichts. Es war ein unsäglicher Zustand. Stan hat auch darauf bestanden, im Rock dahin zu gehen, sodass ich dann irgendwann mit dem Alltagstest beginnen musste, ohne Passing. Dann ging diese ganze Geschichte ging dann los. Also die Jugendlichen hatten das bei uns dann relativ schnell raus. Dann fingen sie erst an, Schimpfwörter zu rufen, und als das dann nicht reichte, Klingelschreie zu machen. Als das dann nicht reichte, haben sie dann Steine gegen das Fenster geschmissen. Und dann konnte ich da nicht mehr weiterleben. Na, da musste ich ausziehen, und neben der Tatsache, dass wir uns erscheinen lassen mussten, also spielte sich das in einer unglaublichen Katastrophe ab. In einem unglaublich katastrophalen Zustand. Und in dem Kontext habe ich dann Tönnies geschmissen. Danach habe ich, glaube ich, 6 Wochen gebraucht, bis ich dann meinen ersten Suizid machte. Und dann habe ich irgendwie noch drei Monate nochmal durchgehalten, habe ich meinen zweiten Suizid gemacht. So war das dann. Das waren die Hormone. Mein Start in die Hormone. Und ich habe mich für lesbisch gehalten. Und hatte auch lange lesbische Beziehungen. Habe ja die einzige letzten AG da am Fachbereich Psychologie gemacht und war. Ja, es war so. Magst du es nicht glauben. Und war aber stramm hetero. Ne? Das wusste ich nur nicht. Und das war für uns alle unglücklich. Ne? Und habe immer auf die Märchenprinzessin gewartet, weil irgendwie Männer fand ich haarig. Haarig. Vielleicht auch schlecht riechen. Ich habe mich nicht so in die Männer verliebt. Ich war mit meinem Mann, mit dem ich jetzt verheiratet bin, war ich 15 Jahre zusammen. Das war dumm, ehrlich gesagt. Weshalb ich heute in dieser Frage ja bekanntermaßen, wer mich kennt, weiß, dass ich in dieser Frage sehr offensiv bin. Und die jungen Menschen, die zu mir kommen, das kann sich ändern. Sei nicht so doof wie ich. Also das kann sich ändern.
Ja. Sexuelle Orientierung, ne? Ich meine, ganz ehrlich, wenn irgendwas auf dieser Welt nicht statisch ist, dann ist es sexuelle Orientierung, meines Erachtens. Also ich meine tatsächlich, ich war heterosexuell in der Rolle als Frau. Ich war lesbisch in der Rolle als Frau. Ich hatte schon schwule Beziehungen in der Rolle als Mann und auch als Frau tatsächlich. Und ich hatte heterosexuelle Beziehungen als Mann. Und tatsächlich bin ich delegiert bei den Grünen in die BRG Lesbenpolitik. Also ich meine, ne, ich bin auch ein kleines bisschen lesbisch. Ich denke, sexuelle Orientierung ist null statisch tatsächlich und meines Erachtens auch eine Selbstbeschreibung. Ob die Hormone tatsächlich die sexuelle Orientierung drehen, da sind wir uns nicht so ganz einig. Also ich würde sagen, nicht zwingend, sondern wenn etwas die sexuelle Orientierung dreht zu vor der Hormoneinnahme zu danach, dann wahrscheinlich dass sich einfach im Leben so einiges ändert, dass man vielleicht einen weiteren Blick bekommt, dass man in der Lage ist, tatsächlich über den eigenen sexuellen Tellerrand hinaus zu gucken, dass man sich vielleicht auch neu entdeckt, also auch körperlich dadurch, dass sich Dinge auch ändern am eigenen Körper, dass er den Körper neu erfährt und all solche Sachen. Ich denke, das alles ist viel entscheidender als Hormone. Also ich glaube, Hormone alleine ohne irgendwelche äußeren Faktoren können das nicht schaffen. Also, aber wer bin ich schon?
Daniel.
Ah ja.
Lange Zeit dachte ich, dass ich meine hormonelle Transition mit 20 angefangen habe, mit der ersten Nebido-Spritze, die ich auch in den Po bekommen habe. Nein, aber tatsächlich habe ich die erste hormonelle Transition schon viel früher angefangen, mit 15 Jahren im Prinzip schon, ohne es zu wissen. Kein Scherz. Ich hatte nämlich eine Kombinationspille zur Verhütung genommen. Sie enthält Ethinyl-Estradiol. Estradiol gilt als das weibliche Hormon, was natürlich auch eine gesellschaftliche Zuschreibung ist. Und das ist ein künstliches Estradiol. Und das andere Mittel, das dann noch in dieser Pille drin ist, ist Cyproteronacetat, auch bekannt als Androcur. Das war eine kleine Dosierung. Das waren in 0, etwas Bereich, nicht 5 oder 10 Milligramm pro Tag. Aber trotzdem, ich habe ein verweiblichendes sozusagen Mittel bekommen in einer Pille, die mich quasi von Frau zu Frau transitionierte. Oder so ähnlich. Es ergibt keinen Sinn so richtig, aber es ist das, was viele junge Menschen nehmen. Viele Menschen, denen gesagt wird, dass sie Frauen sind, auch die vielleicht feststellen, dass sie nicht oder nicht nur Frauen sind. Und vor allen Dingen wurde es mir damals von einem sehr wohlmeinenden Dorfgynäkologen verschrieben, der festgestellt hatte, dass ich sozusagen zu viel Testosteron gehabt hätte. Das war seine Meinung und das war also nett gemeint von ihm. Solche hormonellen Transitionsgeschichten sind ja ein heißes Thema, gerade bei Trans-Kids oder Trans-Jugendlichen. Und ich bin der Meinung, es ist jetzt nicht so, dass das mein Leben zerstört hat, dass ich ein hormonelles Mittel in so frühem Alter genommen habe. Das Problem ist einfach nur, dass ich nicht so richtig gut aufgeklärt wurde darüber, was das ist, was es mit mir macht. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich es vollständig selbstbestimmt genommen habe. Ich bin dafür, dass junge Menschen schon diese Entscheidung treffen. Aber sie müssen wissen, was und warum sie etwas nehmen, wenn sie es nehmen. Die Wirkungen von dieser Pille waren für mich unangenehm. Also ich verlor sämtliche Muskelmasse in Armen und Beinen, war sehr weich geworden auf eine ungewöhnliche Weise, hatte sehr schöne, feine Haut, sehr pickelfrei. Aber ich wurde auch schwer depressiv tatsächlich und ich wusste nicht genau woher. Ich war an sich schon depressiv und das wurde noch schlimmer dadurch. Mit 18 habe ich dann beschlossen, das war auch im Prinzip der Weg zu meinem geistigen Coming Out von mir selber, wo ich sagte, ich möchte das nicht. So, das ist etwas, was mein Testosteron im Prinzip einfach nur mir wegnimmt. Und ich möchte einfach mal wissen, wie funktioniere ich mit meinem Körper, so wie er von Natur aus wäre. Denn ich wäre ja eigentlich ein sehr testosteroniger Mensch gewesen, sozusagen. Aber gut, ich habe es nachgeholt, weil ich dann schließlich die Transition mit Testosteron angefangen habe mit 20. Ich kann nicht sagen, dass das meine sexuelle Orientierung jemals so richtig verändert hätte. Bei mir war es aber auch so, dass sie von Anfang an eine Art bunte Tüte war. Ich sage, ich bin bisexuell, meine aber nicht, dass ich nur auf Männer und Frauen stehe, sondern ich meine damit eher meine eigene Zweigeschlechtlichkeit. Also vielleicht sagt dem einen der anderen Person Bisexualität nach Freud sozusagen, dass Menschen eben zwei Geschlechter in sich vereinen in ihrer Sexualität mit anderen. Und das ist etwas, was ich total nachfühlen kann, eben weil ich dieses Konzept für mich selbst so beanspruche, für mein eigenes Geschlecht. Also sprich, ich bin eigentlich pansexuell, aber ich bin zwei Geschlechter. Ich habe mich mit vielen Menschen, die das auch sind, also bipan, ausgetauscht über deren eigenes Coming-out oder überhaupt über deren Selbsterkenntnis, dass sie das sind. Und ich habe vieles gehört, was dem nahe kommt, manches, was dem überhaupt nicht nahe kommt. Ganz oft waren es Geschichten, die ungefähr so lauteten, ich habe irgendwann festgestellt, dass ich schwul oder lesbisch sein könnte. Das hat mich irgendwie verwirrt. Und dann habe ich festgestellt, vielleicht habe ich doch eine Möglichkeit, heterosexuell zu sein, weil irgendwie die andere Richtung ging ja auch noch. Also es ist immer so ein bisschen so ein Weg der Unklarheit. So des Sinneswandels, des sich Fragens, der Unklarheit, der Schwankung, des sich nicht irgendwo zugehörig fühlens, das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr gut kenne. Und bei mir ist es so, dass die Hormone natürlich sehr viel auch mit mir gemacht haben, körperlich. Aber am Ende überwiegt doch meine Identität und einfach das, als was ich sozusagen diese sexuelle Begegnung mit der anderen Person habe. Ich kann es als Mann, ich kann es als Frau. So, und das ist aber für mich trotzdem immer etwas anderes. Also das Geschlecht spielt für mich schon eine Rolle, mein eigenes in erster Linie. Und das ist das, was meine Sexualität am meisten bestimmt. Nicht das Hormon, wenn wir so wollen.
Ist deine Frage damit beantwortet?
Sehr gut. Ich muss jetzt gerade ein bisschen stocken. Wie hieß die Pille?
Es gibt verschiedene Namen. Die hieß bei mir Juliette.
Achso, weil ich vor langer, langer Zeit Diane 35 ja, genau. bekommen habe.
Juliette ist sozusagen das Konkurrenzprodukt oder das Generikum.
Von Diane 35. Wunderbar, dann ist interessant. Hatte ich auch, als ich jung war und ich hatte Haut wie ein Babyarsch. Ja? Aus genau diesen Gründen. Super. Gut, nächste Frage.
Ja, hallo. Ich wollte fragen von den Personen, die noch mehr Geschichte miterlebt haben, wer denn hier in Deutschland, ob es da Personen gab oder bestimmte Ereignisse, die so ein bisschen die Rechte von Transmenschen stark gemacht haben, ob es da irgendwas Interessantes zu erzählen gibt, was da so politisch passiert ist.
Na?
Ich glaube, politisch erst war gar nicht, aber in den 80ern war Trans auch, dieses kam, wenn Romy Haack zum Beispiel im Fernsehen war, auf dem Dritten, da hat halt Deutschland vorgesessen und die fanden das toll. Als Amanda Lear, die auch noch von den Eltern viele wahrscheinlich kennen, das erste Mal in Hamburg gesungen hat oder in der Disco und Disco-Lieder da waren alle Schwulen, waren Hände hoch und tralala und alle fanden das toll und das ist dann in die Gesellschaft reingekommen, ein bisschen, finde ich. Also Politiker habe ich bis jetzt noch gar keine zu der Zeit kennengelernt oder die sich auch stark gemacht hätten. Ihr habt euer TSG und das war's dann. Du kannst deinen Namen ändern, wenn du euer Dings und mehr wusste ich auch nicht und mehr gab's halt. Was Künstler gemacht haben, fand ich interessant, dass die auch wirklich nach, ich kannte Amanda Lear zum Beispiel, die hat auch sie weiß es selber wahrscheinlich nicht mehr, auch mal früher auf dem Kiez gearbeitet, in der Schmuckstraße, als Peggy de Oslo mit, als sie 68, 70, 72 und 74 war sie nochmal, dann habe ich auch nochmal Hallo gesagt. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Ne? Und man muss dazu stehen oder man muss auch nicht dazu stehen, aber ich finde Amanda Lear und Romy Haack und auch diese Transfer, die haben das eigentlich so ein bisschen. Biolek hat zum Beispiel ganz viele Transfrauen in seine Sendungen geholt und da wurde das halt bekannter. Vorher war es dann nur Nachtleben oder man ging mal ins Pulverfass hier in Hamburg, wenn man in Hamburg war und hat sich dann die Frauen hatte dann was zu reden. Aber das hat es eigentlich ein bisschen salonfähig gemacht und die wurden auch akzeptiert und auch geachtet, fand ich. Da gab es tolle Künstlerinnen, die wunderbar, Mimi Doré kenne ich noch, die kennt wahrscheinlich gar keiner mehr, die ist fast 100 geworden und plötzlich war sie tot. Aber viele haben das dann publik gemacht und das fand ich eigentlich ganz toll. Aber von Politikern kann ich eigentlich gar nicht sein. Da fällt mir jetzt gerade niemand ein. Kennt ihr jemanden? Einzige, die sich gerade gemacht für mich jetzt mit HIV, war Rita Süßmuth als Erste. Die fand ich klasse. Die hat endlich diesen Gauweiler, der uns alle auf eine Insel da irgendwo verfrachten wollte, dem die Meinung gesagt und da hat sich was geändert. Und das ist ja auch ein großer Teil von meinem Leben. Der hat ja mein Leben auch beeinflusst, nicht nur diese Transgeschichte, sondern auch HIV. Warst du noch mal eine Stufe schlechter? Ne? Da warst du nicht nur eine Potsau, da warst du auch noch eine Drecksau. Die hat untenrum, die hat gevögelt und war ziemlich, und ich habe das auch eine ganze Zeit gehabt, als ich mich damit ziemlich schmutzig gefühlt habe. Und auch nichts wert und das hat sich Gott sei Dank geändert und das macht aber auch was mit den Menschen. Also das, ne, das macht wirklich was. Und ich finde es eigentlich in manchen Sachen heute kannst du sogar in die Politik rein. Das finde ich toll. Finde ich toll. Und wenn es irgendwann mal Normalität wird und niemand fragt, wenn man erst sein Geschlecht, sondern nach dem, was er ist und was er beweist und was er kann oder sie kann oder wie der Mensch halt, dann bin ich glücklich. Nicht mehr nach Geschlechtern. Wir müssen das wirklich lernen, nicht mehr alles in Schubladen reinzustecken, weil wir machen jetzt auch neue Schubladen auf, finde ich. Und das finde ich persönlich schade. Das heißt, ich finde, es geht zurück, anstatt nach vorne, sondern gemeinsam schaffen wir das und dass irgendwann wirklich der Mensch zählt und nicht mehr, was hier unten rum passiert. Das ist, es scheint neue Mode zu sein, dass alles für unten geregelt wird. Wie sieht man da unten aus? Was hat man da unten? Was hat man unten? Ich finde immer noch, es geht keinem was an. Schon, wir reden drüber, ist jetzt auch hier, aber es ist eine intime Sache. Und da bin ich wahrscheinlich etwas konservativer noch, weil ich auch schon älter bin. Ne? Ich habe ja auch immer darauf gearbeitet, heteronormativ zu sein, in diese Gesellschaft reinzukommen. Das war ja immer mein Wunsch.
mittlerweile nicht mehr. Ich bin ich, ich denke, ich bin, aber ich habe ja auch als Kind schon, ich wollte eine Frau sein, ich wollte eine Familie haben, ich wollte Kinder haben, das war alles, ne? Und verheiratet, und jetzt denke ich nicht mehr, um Gottes Willen, ich bin froh, dass ich meine Ruhe habe und alleine bin und mein Leben lebe. Ne? Das ist wieder was anderes. Aber zu der Zeit war es noch anders, das war mein Ziel gewesen. Und ich bin auch in dieser konservativen, heteronormativen Gesellschaft aufgewachsen und mitgegangen. Und um das dann zu sein, und plötzlich warst du das und jetzt interessiert es mich. Und das ist ja schrecklich, wie die Leute, das habe ich dann auch gelernt. Ne? Und wie gesagt, Künstler haben mir in den 80ern und 70ern ganz, ganz, ganz viel gezeigt und auch auf dem Lebensweg, weil sie auch alle so vielfältig waren und verschieden waren. Aber Politiker kenne ich eigentlich gar nicht. Ja, ich habe mit Politikern getrunken. Abends in den Kabarets, ne? Mit Asbach-Willi zum Beispiel in Düsseldorf. Okay. Der hat jetzt einen Flughafen hier in Hamburg, glaube ich.
Okay, wir haben es verstanden. Ja. Möchtest du noch? Na gut, okay, dann haben wir dann, ich glaube, du warst und dann da. Komm doch mal nach vorne.
Ja, hallo, danke. Was mir so auffällt, einfach nur beim Zuhören, also in den verschiedenen Lebenswegen, ist sehr interessant und einfach auch, wie die Communities funktioniert haben damals und heute, weil heute haben wir natürlich soziale Medien, da gibt es TikTok und YouTube und sonst was, und gerade junge Menschen oder Interessierte haben viel mehr Chance, Informationen zu finden über Identität, nicht über Transidentität, sondern über Identitätsideen schlechthin, und können sich da finden und viel eher auch vernetzen bzw. Hilfe suchen, als es vielleicht früher der Fall gewesen wäre. Und dann sehe ich aber wiederum so diese Rückschritte jetzt nicht nur politisch, also heißt, ich meine, Russland wollen wir gar nicht erwähnen, aber ich meine jetzt, was gerade gesetzlich passiert in den USA, oder vor einer Woche, wo sich der WHO-Chef tatsächlich hinstellt und sagt, schwule Männer sollen bitte weniger Sex haben, damit die Affenpocken sich nicht weiter ausbreiten, ist im Fall von, da habe ich mich dann an AIDS, den Anfang von AIDS und da die Hetze erinnert, also gefühlt. Und das finde ich dann wiederum erschreckend, weil das scheint sich nicht zu bewegen. Und was ich mir wünschen würde tatsächlich, da weiß ich dann, das ist dann die Frage, was jetzt eure Sicht ist, ob sich dann im Wissensgrad, in der Sensibilisierung, gerade im Bereich Ärzte, Psychologen, aber auch Lehrerschaft, ob sich da was bewegt oder genug bewegt, halt im Moment noch so.
Das mit der WHO hat Lauterbach übrigens auch schon gesagt, dem habe ich auch einen bösen Brief geschrieben. Ich fand den immer toll, aber jetzt nicht mehr.
Wer möchte antworten? Ich weiß noch, jemand anders was sagen möchte.
Okay, ich soll ganz kurz einen Faden schon.
Sensibilisierung bei den
Ärzten. Genau, also ich denke, dass das gemischt ist. Also bei in der Ärztinnenschaft ist was passiert, es passiert auch was, aber nicht genug. An Schulen auch, es passiert was, aber es passiert beileibe nicht genug. Also ich sehe es bei unseren Pflegesöhnen, dass da also deutlich zu wenig passiert. Es ändern sich Dinge, aber sie verbessern sich nicht unbedingt. Also ich denke, es muss noch viel, viel, viel mehr passieren. Natürlich hat das Internet, also unterstützt das Internet. Also man hat natürlich die Chance, sich zu vernetzen. Man hat die Chance, Informationen zu bekommen. Ich habe so spät transitioniert, weil ich auch früher überhaupt gar keine Ahnung hatte von irgendwas, weil es einfach gar keine Möglichkeit gab für mich, an Informationen zu kommen. Erst sehr viel später. Wobei Cornelia ist ja auch irgendwie an Informationen gekommen, ohne Internet. Also vielleicht ist das auch nur eine Ausrede. Ich habe keine Ahnung, aber natürlich gibt es Möglichkeiten, sich anonym zu unterhalten. Es gibt die Möglichkeit, sich unter anderen Namen auch auszuprobieren, mit anderen Leuten in Online-Rollenspielen und so weiter. Es gibt die Möglichkeit, Informationen zu erhalten und Freundinnen zu finden und so weiter. Aber andererseits wird über das Internet eine Menge Hass verbreitet, eine Menge Hetze verbreitet. Es gibt eine Menge Stress. Also ich weiß nicht, ob das alles nur Vorteile hat. Ja.
Also ich denke, also die öffentliche Diskussion, vor allem der Kira Bell-Fall, Großbritannien, der hat hier Wirkung gezeigt in Deutschland. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Auch die Emma-Kampagne hat Wirkung gezeigt. Das haben wir einfach gemerkt. Einer unserer Kinder-Endos hier in Hamburg ist von der Fahne gegangen. Und das hat die Situation wirklich verschlechtert für die Jugendlichen. Und wir haben schon auch, also wir haben im Moment ja keine S3-Leitlinie im Bereich U18. In der Leitlinienkommission sitzt ein Aktivist, der so ein Wissenschaftsfeind, der gehört diesem rechten Wissenschaftsnetzwerk an. Und das ist nicht ohne Grund, dass die diese Leitlinie nicht zustande bringen. Und natürlich wird geguckt, wie in den umliegenden europäischen Ländern das Thema weiter bewegt wird. Wir haben so eine zweigeteilte Entwicklung. Auf der einen Seite ist es so, dass wir schon auf der Faktenlage eine Bewegung haben, dass das Thema geschlechtliche Vielfalt, wir haben so den Anfang von Akzeptanz, so würde ich das mal sagen, zu fassen. Und ich meine, mit der jetzigen Bundesregierung werden wir da auch richtig ein paar Meilensteine mit bewegen. Also insofern ist es so, dass ich finde, so in diesem aufgeklärten Spektrum bewegt sich unglaublich viel. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, was hier in Hamburg die lesbische Community geleistet hat in den letzten 5 Jahren, was in Hamburg die feministische Community geleistet hat, dass da eine wirkliche Bewegung zu spüren ist. Also es gibt so einen Bereich, wo ich nie gedacht hätte, dass Tessa auf den Deichmarsch geht. Wirklich, hätte vor 5 Jahren, wenn du mich das gefragt hättest, hätte ich das für ausgeschlossen gehalten. Und dass wir uns öffentlich bundesweit in diesen Streit gehen, gemeinsam, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ich finde auch, ich bin ja im VLSP jetzt seit 2 Jahren, da wächst eine Generation junger Therapeutinnen, junger Ärztinnen heran, die unglaublich aufgeklärt ist, unglaublich weit in Sachen geschlechtlicher Vielfalt ist, im Bereich Akzeptanz. Ich mache um eine 14-tägig organisierte bundesweite Supervisionsgruppe. Und das Niveau, auf dem wir über geschlechtliche Vielfalt, über Transitionsprozesse, auch über Detransition reden, es ist unglaublich, auf welchem hohen fachlichen Niveau wir sind. Aber ich nehme eben hier in Hamburg auch an der Gatekeeper-Runde teil. Und ich kann die gar nicht so schlecht reden, aber das an manchen Stellen ist es schon unglaublich verhalten, konservativ, sehr in Richtung Pathologisierung. Und ich würde nicht sagen, also ich erlebe das schon so, dass wir im Moment so 2 Lager haben. Ich möchte keine Voraussage treffen, wie diese Diskussion weitergehen mag in den nächsten 10 Jahren. Also ich gucke mit Sorge nach Ungarn, nach Polen. In Tschechien haben sie jetzt, glaube ich, auch wieder eine neue Gesetzgebung am Wickel. Ich denke, im Moment denke ich, dass das in Deutschland nicht relevant wird, diese Position, aber ich will nicht verhehlen, dass ich Angst habe, dass ich meinen Klienten in Realität immer ein zusätzliches Original mitgebe und immer sage, Leute, behaltet das Original bei euch, habt immer einen Reisepass zur Hand, seht zu, dass wenn es hier ernst wird, seht zu, dass ihr rauskommt aus dem Land. Ich mache mir nicht ausdenken, was passiert, wenn wir nicht für diese Demokratie einstehen, nicht alle zusammenstehen, wir diese tollen Sachen, die wir hier in Hamburg machen, dass wir hier breite Bündnisse stricken, die weit bis in die Sozialdemokratie hineingehen. Wenn wir das nicht täten, ich wüsste nicht, ich hätte wirklich Angst. Und insofern sind so ein bisschen zwei Seelen in meiner Brust, die eigentlich bin ich optimistisch. Also eigentlich finde ich Claudia und Ricarda und all die anderen, die ihr hier diese Arbeit macht und natürlich Eli, du gehörst auch dazu und andere. Ich finde, ihr macht eine riesen Arbeit, das ist eine tolle Entwicklung und eigentlich möchte ich, dass wir möglichst zusammenstehen und dass wir für diese Kids, die jetzt das Thema Geschlecht entdecken, dass wir ihnen die Räume öffnen, den geschlechtlichen Raum aufmachen, die Transition auch machen, ihnen gute Wege ermöglichen und geschlechtliche Vielfalt lebbar machen können, dann, wenn wir das täten, wären wir auf einem richtig guten Weg.
Sehr gut. Aber da kommt auch, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Da war noch eine Meldung, bevor Sie da. Warst du nicht? Ja. Gut. Und dann du.
Jetzt wird es kompliziert. Weiterreichen.
Okay, vielen Dank. Also, ich wollte noch einmal eingehen auf die politischen Personen. Es hat in jedem Fall aktive Personen nicht nur in Hamburg gegeben. Hierzu sei der Transmann Gerd Christian Südel zu nennen, der dieses transsexuellen Gesetz angeschoben hat. Schon auch damals, dass er so kommentiert hat, dass ihn das nicht zufrieden stellt. Er jedoch aber ein Regelwerk an der Hand genommen hat, indem er dann Anspruchnahmen realisieren konnte. Aus diesem Verband, das bei den letzten Malen hatte Cornelia unter anderem dazu auch über den Transvestitenverein hier in Hamburg etwas erzählt. Und aus diesen Aktivitäten, wo Personen eben das, was sie zur Verfügung gehabt haben, indem sie eben einfache Magazine, also Gerd Christian Südel hat beispielsweise handschriftlich dann europaweit Informationen verteilt und da heraus sind dann eben die damaligen mittlerweile eingeschlafenen Sachen wie DGTI und Viva und Transidentitas entstanden. Also so ganz ohne war das nicht. Das ist aber eben auf einem sehr niedrigen Niveau gewesen. Dieses Niveau, was wir heute wieder kriegen, ist ein Backlash. Den haben wir schon einmal gehabt und der ist auch wiedergekommen. Der ist nicht, er hat mit den Positionierungen verschiedener Personen, die sich kristallisieren in der AfD beispielsweise, hat er einen Background erfahren, der sie stärker macht. Emma ist ja nicht erst seit gestern transphob. Im Weiteren denke ich, bei den drei Eigenschaften müssen wir das einmal auch nochmal ganz in Vordergrund bringen, was Daniel da auch erzählte, irgendwie so all dieses, was sich in Teilen bewegt, ist ja erst seit wenigen Jahren entstanden. Das ist ja, und das ist so brüchig, dass man da immer dran kämpfen muss.
Okay.
Ich wollte etwas, also dieses Niki Trautwein vom Lili Elbe Archiv in Berlin hat zu Gerd Christian Südel im Lit Verlag, das ist lit-verlag.de, hat sie eine Biografie geschaffen und im Ende dieses Jahres wird es dann auch noch irgendwie so über die Transbewegung in Deutschland in demselben Verlag ein Buch erscheinen. Ja.
Also das war eher ein Statement, keine Frage, das ist auch völlig in Ordnung. Aber du hattest noch eine Frage, du musst jetzt aber tatsächlich mal, glaube ich, nach vorne kommen.
Bitte. Also in der letzten Zeit gab es ja in den Medien einige Filme, zum Beispiel mein Sohn namens Helen hieß der, glaube ich, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Und es gab auch eine Dokumentation, wo es hauptsächlich um die Frage ging, auch warum bei den Jugendlichen viel mehr Mädchen Männer werden wollen, als das greift natürlich auch die meiner Meinung nach schlimme Kampagne da auf, aber ich finde, dass auf diese Fragen schon auch eine Antwort notwendig wäre und die würde ich gerne von euch hören.
Gut, ich glaube, ja. Ja. Ich sag dazu jetzt nichts, du sagst dazu was.
Das ist ja etwas, was mit meinem Thema viel zu tun hat.
Also diese gerade die Behauptung, ob also dass viel mehr vermeintliche Mädchen zu Jungen werden wollen, in Anführungsstrichen, so wird es ja gerne medial formuliert. Ich möchte dazu einmal Folgendes sagen. Wer hat es in dieser Gesellschaft leichter, Männer oder Frauen? Meine Antwort darauf wäre eindeutig: Männer. Und zwar Männer, die nicht trans sind. Trans zu sein ist extrem schwierig für alle, egal welche Art, Richtung, Geschmacksrichtung, Orientierung und so weiter. Trans zu sein ist grundsätzlich nach wie vor immer noch gesellschaftlich ein großes Problem. Aber die Misogynie, also die Frauenfeindlichkeit der Gesellschaft, ist etwas, was uns alle betrifft, uns alle angeht. Und auch wenn ich ein Mann bin, so wie ich jetzt bin, ich bin davon immer noch betroffen. Und zwar noch nicht einmal, weil irgendwer mich als Frau liest, sondern weil ich einfach davon weiß. Und weil ich auch davon weiß, dass ich ein Stück Weiblichkeit in mir trage, ein Stück Frausein in mir trage. Das mögen andere Transmänner anders sehen vielleicht. Aber ich weiß das von mir selbst. Ich kann die Betroffenheit von der Frauenfeindlichkeit der Gesellschaft niemals ganz ablegen. Und ich würde behaupten, dass sogar die meisten Cis-Männer davon nicht unbetroffen sind. Denn eine feminine oder weibliche Seite haben vielleicht alle Menschen. Nichtsdestotrotz sollten wir, auch wenn wir davon nicht betroffen sind, uns natürlich mit Frauen und weiblichen Personen oder also Weiblichkeiten ist das schöne Wort dafür, also mit Frauen und Weiblichkeiten solidarisieren, unabhängig davon, was wir sind. Das ist das, wofür ich am meisten plädiere im Prinzip. Dass wir, egal ob wir cis oder trans sind, ob wir Männer, Frauen, nicht binär oder vielleicht einfach ohne Geschlecht sind, dass wir uns mit denen solidarisieren, die es nach wie vor schwerer haben, obwohl sie es nicht müssten. So, das Patriarchat ist nicht in Stein gemeißelt oder naturgegeben. Und als Frau sich zu outen unter diesen Umständen ist extrem schwierig. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, warum die meisten transweiblichen Personen das eher zu einem späteren Lebensalter tun. Also maskulin zu sein oder männlich zu sein ist vergleichsweise leicht, als sich als das Weibliche oder das Feminine zu outen. Und das weiß ich tatsächlich auch durch meine ungewöhnliche Erfahrung, dass ich das im Alter von, wie alt war ich? 24 Jahren nochmal gemacht habe, quasi. Also obwohl ich eigentlich schon, wir müssten meinen, ich bin als Mädchen aufgewachsen, aber das war nicht der Moment, wo ich es dann endgültig verstanden habe, sondern als ich wieder eine Frau wurde und verstand, wie schwierig das ist, tatsächlich eine Frau zu werden auf diesem Wege, war mir das erst richtig klar.
Genau, ich glaube, doch, ich muss auch kurz was dazu sagen. Genau, weil es mich ja eigentlich nicht betrifft, theoretisch, praktisch, keine Ahnung. Was mich an dieser ganzen Debatte wirklich auf die Palme bringt und was ich jedes Mal echt meine Hasskappe habe, ist diese Vorstellung, dass es Menschen gibt, die behaupten, das hattest du ja auch schon erwähnt, dass es junge Mädchen gibt, die sich denken, ich kann nicht irgendwie in der lesbischen Rolle leben und würde deshalb, nur deshalb, mal kurz eben eine Transition machen, um dann mal kurz vom Patriarchat zu profitieren. Also wer dieses Narrativ sozusagen in die Welt schickt, hat meines Erachtens nach nicht alle Tassen im Schrank. So, also ich meine, ja, das war das zum Ersten. So. Über die Zahlen und Nichtzahlen, glaube ich, da kann irgendwie, können wir ja eine ganze Menge zu sagen, glaube ich.
Du bist die Statistikerin. Genau. Ja, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass als wir mit Phobie angefangen haben, habe ich angefangen, Statistiken zu führen. Mich hat das natürlich auch interessiert. Stimmt das, ne, was da behauptet wird, dass das so sei? Und das mache ich, seitdem es uns gibt. Und wenn ihr unsere Zahlen kennt, wisst ihr ja, dass wir... Da gab es uns auch gerade, da hatten wir schon die ersten Menschen, die Hilfe bei uns suchten und wir hatten 100 Plätze und im ersten Jahr 130, da hatten wir noch kein ganzes Jahr, vor dem nächsten Jahr 260. Wir sind jetzt in der Mitte des Jahres bei über 600 Menschen, die wir auf diesen 100 Plätzen irgendwie versuchen, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Das heißt, ich habe mittlerweile eine ganz gute Zahlengrundlage und klar, wir sehen geschlechtsspezifisch unterschiedliche Verläufe, das ist richtig. Es ist ganz witzig, dass dass substanziell die Transmädchen immer einen Hauch eher und schneller wissen, dass sie trans sind. Also so einen ganz kleinen Hauch wissen die das früher. Ist nicht viel, aber es ist auch mehr als eine statistische Unsicherheit an der Stelle. Und dann ist, dann wäre, müsste es ja eigentlich so sein, dass natürlich die, die Transmädchen schneller sind, aber Eli hat es schon ganz richtig gesagt. Weiblichkeit wird in der patriarchalen Gesellschaft abgewertet und alle Menschen, die mit Trans zu tun haben, müssen Weiblichkeit leben. Und insofern finde ich den Appell auch richtig, das Thema Frau sein, Weiblichkeiten ist ein ganz wichtiges Thema im Kontext Trans. Und es ist einfach so, dass wir eine nach hinten geschobene, dass die Transition bei den Frauen einfach ein Stück weit nach hinten geschoben ist, manchmal sogar erheblich nach hinten geschoben ist. Also wir haben das, was wir bei den Männern überhaupt nicht haben, haben wir bei den Frauen immer nochmal so eine Resümee-Transition, die so mit 50 ungefähr beginnt, wo dann irgendwie so, jetzt ist alles scheißegal, wenn sie jetzt alle über mich lachen und meine Karriere und Familie und hast du nicht gesehen, jetzt mache ich, transitioniere ich einfach. Das gibt's bei den, Jungs nicht. So, und von daher ist es so, also es ist eine irre Vorstellung zu glauben, dass krank sein und geschlechtliche Vielfalt irgendwas miteinander zu tun haben, an welcher Stelle auch immer. Alles, was ihr da in den Medien lest, alle diese Hypothesen, die sind da schlecht, das sind einfach, das ist irre. Da stimmt nichts dran. Na, also ob Menschen krank sind oder ob sie geschlechtliche Vielfalt haben, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. An gar keiner Stelle. So. Also diese These, dass irgendwelche Leute mit 14 irre werden, um dann zu transitionieren und wir müssten sie dann nur daran hindern. Wir müssten nur erkennen, die sind irre, jetzt lässt es mal bleiben, irgendwie so. Das ist wirklich eine schlichte Verrücktheit, ist das. Das ist so eine gesellschaftliche Verrücktheit. Und ihr beide habt das ja selber mal so erlebt, ne, mit so einem Transkind, wie das so ist. Das, was ich erlebe, ist eine tiefe Ernsthaftigkeit der Menschen, die mit Transitionsanliegen zu uns kommen. Eine wirklich tiefgreifende Ernsthaftigkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nur noch nie hatte ich auch nur im Mindesten den Verdacht oder die Idee, das könnte wegen TikTok und wegen der Gesellschaft oder wegen hast du nicht gesehen passiert sein, sondern ich niemals habe ich bei all den Menschen, die ich bisher getroffen habe, den Eindruck gehabt, sie würden nicht mit ihrer Körperlichkeit und mit ihrer Geschlechtlichkeit sich auseinandersetzen müssen, weil es tief in ihnen ist, weil sie das, was sie da äußern, auch in Wirklichkeit sind. Und deshalb, ich bin da ganz gelassen, ehrlich gesagt. Also da kann mich auch niemand verrückt machen und auch keine Diskussion. Und da können Sabetz und Kira Belz 10-mal um die Ecke kommen, mir was hast du nicht gesehen, erzählen. Das tut mir leid. Also ich werde die Menschen, die zu mir kommen und mir etwas über ihr Geschlecht erzählen, immer ernst nehmen und versuchen, ihnen irgendwie dabei zu helfen, um was auch immer es da geht.
Ist deine Frage damit einigermaßen beantwortet? Zum Glück siehst du nicht aus.
Ich wollte mal wissen, wie ihr diesen Film, wenn ihr ihn gesehen habt, wie ihr den fandet.
Also ich kenne ihn nicht. Hat ihn irgendjemand gesehen?
Mein Sohn namens Helen.
Mein Sohn Helen. Wer hat ihn gesehen? Wer möchte eine kurze...
Ein Cis-Mann, der sich geschminkt hat und dann als Frau dargestellt wurde. Ich finde solche Filme kacke. Das heißt, das einzig Positive daran war, dass der Schauspieler inzwischen als schwul geoutet ist. Also er gehört zumindest zur Community, das war es auch.
Okay.
Also das besteht nur das Narrativ, dass Transfrauen Männer mit Schminke sind, wenn das so dargestellt wird. Also ich mochte den Film überhaupt nicht.
Eine andere Sichtweise?
Du siehst so aus, als würdest du was dazu sagen. Ich finde den Film gar nicht schlecht, aber seine Schwächen, weil der weibliche Rollen bezeichnet wurden.
Seine Schwächen bei weiblichen Rollen, die überzeichnet wurden, was ich gut fand, ist, dass halt Probleme in der Transition aufgezeigt wurden. Ne? So, wo darf ich duschen, wo gehöre ich hin und Prügel bekommen und Gewalterfahrungen, das fand ich, waren schon gute Aspekte des Films.
Genau. Du hast aber auch noch eine Frage?
Halt das Mikro, nimm! Geh in dich und frage, was du fragen möchtest. Sag, sind wir hier?
Nee, Fragen nicht, gibt es etwas.
Okay.
Gut. Wie fandst du den Film denn selber?
Genau, das wäre jetzt nochmal die Gegenfrage, das finde ich gut. Wie fandst du den Film denn?
Also erstmal fand ich gut, dass das Thema überhaupt behandelt wurde. Der wurde auch ein paar Mal noch wiederholt. Also ich habe ihn im Fernsehen sogar zweimal gesehen. Aber ich fand es auch ein bisschen krass, also gerade diese Gewaltsituation, aber auch die Probleme in der Schule zum Beispiel. Das fand ich gut, dass das überhaupt thematisiert wurde. Also mein Sohn musste sich schon auseinandersetzen damit, dass er einen schwulen Vater hat. Und rund ums Abitur kam auf einmal ein Freund von ihm in Frauenkleidern an. Und das hat ihn also, obwohl er sich eigentlich mit dieser Vielfalt schon auseinandergesetzt hat, sehr verunsichert. Also ich habe das da, ich kannte den auch, konkret auch erlebt. Und als er dann, ähnlich wie im Film, dann auch mal wieder trotzdem als Junge kam, weil er dachte, das wäre irgendwie doch dann leichter, war dann die Reaktion meines Sohnes nicht mehr diese Verunsicherung, sagte, ach, er will sich ja nur interessant machen, dass er dann mal mit Frauenkleidern und mal, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, weil nach dem Abitur ist das auseinandergefallen. Jedenfalls mein Sohn wollte sich dann irgendwann auch nicht mehr mit ihm treffen. Also insofern, das Thema betrifft mich selbst auch und deswegen bin ich daran interessiert.
Okay, also ich weiß ja, welchen Film ich dann auch noch gucken muss und vielleicht auch alle anderen hier. Genau, also jetzt wollen wir doch irgendwie mal das Mikro in die Hand nehmen, damit ich alle höre.
Wenn wir etwas Gutes zum Thema Trans gucken wollen, dann guck doch bitte Pose. Ich habe noch nie so eine wahrhaftige, großartige Serie gesehen.
Kommt die an, ne?
Das stimmt. Ja, habt ihr noch weitere Fragen? Na, bist du in dich gegangen? Möchtest du was sagen?
Ich habe eine Frage an die Kline. Wie ist das jetzt mit dem Orgasmus?
Oh, jetzt wird's spannend.
Nö, das kann ich ja ganz.
Genau.
Ich war nach zwei Jahren, ich habe in Holland gewohnt und hatte eine Beziehung, die war auch, ist auch 10 Jahre gelaufen und es lief auch gar, die ersten 2 Jahre war gar nichts. Da hatte ich auch gedacht, jetzt ist es so. Und dann habe ich glaube, irgendwann nachts wurde ich furchtbar geil und habe ein Porno geguckt und dann kam das von allein. Und dann habe ich mein Kerl aufgeregt. Das ist gekommen. Er wusste gar nicht, was er sagen soll. Und seitdem ist ruhig. Aber es ist auch nicht so, dass ich ein sehr sexuell aktiver Mensch bin. Das war ich vorher auch nicht, weil ich habe in meinem Leben genug Nachtleben gehabt irgendwann ist es auch nicht mehr so wichtig. Aber es geht. Es wird aber anders sein als bei dir, schätze ich mal. Naja, also bei dir auch und bei dir auch und bei dir auch und bei dir auch und bei dir auch. Und aber es war ein gutes Tour. Also wenn es nicht bekommen wäre, dann wäre es auch gut gewesen. Würde ich auch offen drüber sprechen. Aber es geht irgendwie. Aber wahrscheinlich anders als bei geborenen Frauen. Ja.
Dünnes Eis.
Dünnes Eis.
Ja. Geborene Frauen, dünnes Eis.
Gut. Nicht Gebärende, Geborene.
Ne? Ja, das habt ihr, genau. Ich habe heute in einer anderen Veranstaltung sowas gesagt, wie alle Männer und Frauen und Zwischengeschlechter. Ja. Dafür wurde ich, was ich total einfach von aus dem Fernseher kenne, so und wurde dafür, das war auch schon hart an der Grenze. Ich lerne so Dinge wie, also ich kann mal ein Beispiel bringen, mal was ganz anderes irgendwie. Entweder möchte ich irgendwie Milch, also normale Milch oder Hafermilch. So, also normal in diesem Kontext ist schwierig. So, und ich lerne gerade sehr explizit, also geborene Frauen oder normale Frauen und so, das sind so Sachen, die ich jetzt irgendwie mich ein bisschen umgewöhnen muss. Deshalb weiß ich so, mach mal. Also,
geboren ist geboren.
Nein, du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja, ja.
Ja, ja, genau. Also, genau, also so, ja. Ja, also an dieser Stelle, jetzt muss ich mal einen Blick auf die Uhr werfen, die mir sagt, es ist 22 Uhr, es ist eine Punktlandung. Wenn keine Fragen mehr sind und ich versuche es nochmal. Na? Ja, komm. Ich weiß, dass du noch was loswerden willst.
Also einmal war ja so die Frage, ändert sich durch Hormongabe die sexuelle Orientierung? Ich glaube, diese Erfahrungen oder Erlebnisse sind da hoch individuell. Ich habe einige Jahre lang versucht, als Transvestit mein Dasein zu fristen und war in dieser Zeit auch interessiert an Männern. Es gab durchaus Kontakte mit Männern. Sobald ich aber den Pipi abgenommen hatte und die Schminke aus dem Gesicht war, das Röckchen verschwand und die Stöckelschuhe, haben mich Männer überhaupt nicht mehr interessiert. Und dann gab es halt auch den ehelichen Beischlaf. Das ist einfach so gewesen. Aber ich habe immer Kondome genommen und hatte kein schlechtes Gewissen, weil ich wusste, ich kann nicht anders. Ich konnte nicht drauf verzichten. Heute lebe ich in einer langweiligen, binären Beziehung zu einem Mann. Monogam. Und, das ist alles total spießig. Ich gehe auch in die Kirche.
Sehr schön. Heterosexuelle Beziehung, binär, sind langweilig. Das ist der Tenor des heutigen Abends, sag ich jetzt mal. Genau, an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal Dankeschön an Cornelia, Daniel. Ich warte auf euren Applaus, ehrlich gesagt. Danke. Indy und, mein Gott, das ist echt unfassbar. Jetzt fällt mir dein Name nicht ein. Ist das süß? Sabrina?
Ehrlich jetzt?
Ja. Ich hab manchmal einfach Wortfindungsstörungen. Das ist unfassbar. Sabrina, Indy. Total super, dass ihr so zahlreich hier wart. Ab der Hälfte ungefähr ist der Livestream abgebrochen, weil der Akku leer war. Ich habe dann einfach damit weiter aufgenommen und werde mit viel Aufwand oder wahrscheinlich Claudia das zusammenschneiden und versuchen nochmal online zu stellen. Aber die erste Hälfte haben wir. Das nur mal so nebenbei. Vielen Dank, es war mir ein Fest.
Also ich möchte erst nochmal Danke sagen, dass ihr alle gekommen seid, so viele, das finde ich total beeindruckend, so viele Leute auf einmal, ich glaube, so viele waren wir noch nie, das ist schon großartig. Und dir, Ricarda, wollte ich sagen, danke für die Moderation und es macht unheimlich viel Spaß, deine Entwicklung zu beobachten. Das ist so wunderbar und du bist wunderbar. Danke, Ricarda.
Ich glaube, wir können das Mikro jetzt ausmachen, wie oft das geht.